Happy Shooting, Folge 580. Semi-clever. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyerCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Södele.
Södele.
Ja, war ein lustiger Workshop.
Achso, Wochenende. Ja.
Und dann habe ich mir den Montag freigenommen und habe nicht geschnallt, dass der Mittwoch auch frei ist. Da war ich heute arbeiten. Das war nur so halb schlau.
Das Blöde sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, das war so semi-clever.
Ich habe ja lass mich mal schauen, wo ist das denn? Da ist es. Ich habe ja das Gruppenbild. Also wir haben ja auf dem Mensch-Workshop war das am Wochenende hier, Villa-Workshop Mensch. Und wir haben ja, wie wir es immer machen, ein Gruppenbild gemacht. Und das Gruppenbild, das war, ja, diesmal ein bisschen anders. Wir haben uns halt überlegt, wir haben uns inspirieren lassen. So war das. Von einem Beitrag eines der Teilnehmer haben wir uns inspirieren lassen. Und zwar war das ein Foto von einem Schatten. Also das, der Mensch selber drauf mit seinem Schatten auf der Wand. Und dann haben wir gesagt, oh, dann machen wir mal irgendwas Gruppenbildtechnisches daraus und sind dann irgendwann wegen des Sonnenstandes, weil der zu hoch war, dazu gekommen, dass wir nicht dass die Schatten an die Wand werfen, sondern auf die Wiese. Mhm. Und um das Foto dann hinzubekommen und die Schatten interessant zu machen, haben wir alle Hüte aufgesetzt. Hüte und Mützen. Mhm. Und um das dann da in dem Bild unterzubringen, haben wir die Kamera quasi hinten über uns platziert, sodass sie im Vordergrund die Hüte zeigt und hinten die Schatten auf der Wiese. Und das war einfach so eine spontane Schnapsidee, würde ich sagen. Und dann habe ich natürlich wie immer dieses Foto auf meinen Flickr-Stream gepackt, weil da kommen alle Gruppenbilder hin. Es gibt da eine ganze, wie sagt man da, ein Album mit Gruppenbildern. Und heute plötzlich geht bei mir das Gebrumme in der Hosentasche los. Ich so, was ist denn jetzt los? Da ist das Bild in Explore gelandet.
Ach, ist nicht wahr.
Also Flickr Explore, das ist ja diese Entdeckungsgeschichte, wo dann alle Leute irgendwie
ist ja lustig.
Die Bilder gezeigt bekommen. Dieses Gruppenbild ist mal eben schnell auf Explore gelandet. Fand ich ganz nett.
Das war mir auch mal mit einem Bild passiert. Und dann geht's dann los mit Likes und irgendwelchen Auszeichnungen und Einladungen in irgendwelche Gruppen und so Zeug.
Ach ja. Sehr schön. Ab und zu mal ist sowas ganz nett.
Ja, war DSGVO-konform, das Gruppenbild.
Genau, weil man sieht nur die Leute, die Hinterköpfe und die Schatten. Und dann kam auch schon die Frage auf Twitter, glaube ich, was denn das für ein komisches Gebilde über dem Kopf der zweiten Person von links ist. Das überlassen wir eurer Fantasie.
Ja, könnt ihr ja mal kommentieren an dem Bild, oder?
Genau,
was ihr glaubt, euch was mal einen
Kommentar rein. Hat total Spaß gemacht und das merkt man bei dem Bild auch irgendwie. Ja, wir sind wieder live für euch da. Wir nehmen diese Sendung am 2. Oktober, am 2. Oktober 2018 auf. Mhm. Heidi, da geht die Zeit. Wenn ihr Fragen habt zur Sendung heute oder allgemein Fragen, dann werft die uns in den Slack, in den Kanal HS Fragen. Wer nicht weiß, was dieser Slack ist, schaut einfach mal in die Beschreibung zur Sendung, da ist ein Link drin. Oder auf Twitter, Hashtag HS. Frage. Mhm. Gut. Du?
Ja.
Weißt du, was wir nächstes Jahr Ende Mai machen?
Es ist selbstverständlich, weiß ich das. Ich habe das ja schon in meinem Kalender eingetragen.
Ich habe gestern mit dem Kloster telefoniert.
Ah.
Sowohl mit Iris als auch mit Steffen. Und wir sind, ja, das Datum stand ja schon jetzt ein bisschen länger fest. Klostergeister-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen das ja schon. Und also das offizielle Datum ist der 20. bis zum 24. Mai 2019.
Das ist ein bisschen später als dieses Jahr.
Bisschen, wir hatten also davor hatten wir ihn ja immer irgendwo im Hochsommer und
genau, dieses
dann
Jahr
hatten
war
wir
ja
ihn im April
früh.
Und jetzt ist der Mai rausgekommen. Ich finde das ganz schön, dass wir auch mal wieder, also das Frühjahr hat eine komplett andere Ausstrahlung als der Sommer dort. Beides toll. Aber es sind halt unterschiedliche Jahreszeiten und damit, mein Naturpark Obere Donau, das Das ist im April ja schon ganz ordentlich gewesen, aber stell dir mal vor, wie das da im Mai abgeht.
Yep.
Mit Grün, mit Pflanzen, mit Insekten, mit was weiß ich allem dort. Also das kann ich mir eigentlich nur richtig geil vorstellen.
Ja, definitiv. Da bin ich schon sehr gespannt. Es ist, wie du schon sagst, es ist schön, das mal so in verschiedenen Monaten, in verschiedenen Jahreszeiten zu sehen. Wird spannend. Mhm.
Und eingeweihte Wissen, der Klostergeister-Workshop ist jedes Jahr ja schnell ausverkauft. Und wir können auch keinen zweiten anbieten. Es geht einfach aus Platz-Ortsgründen nicht. Also dort im Kloster gibt's halt für uns tatsächlich nur, wenn wir Glück haben, eine Woche im Jahr. Mhm. Und auch das ist nicht immer garantiert.
Bisher hatten wir Glück.
Einmal mussten wir ein bisschen stärker kämpfen. Genau, manchmal muss man etwas mehr argumentieren, aber wir haben es bisher immer geschafft. Und wir können auch die Größe, also die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht unbegrenzt aufbohren. Mhm. Wir sind aber so, was jetzt ganz gut funktioniert hat, so bei 25 bis 27 Stück maximal. Mhm. Das sind aber dann die Kapazitäten, auch unsere Kapazitäten irgendwann auch erreicht. Wobei natürlich auf dem Klostergeister-Workshop immer auch sehr viel untereinander passiert, innerhalb der Gruppe. Das macht den ja auch so toll, dass da dass da die Leute ja selber auch Projekte machen können.
Die Projektarbeiten, ja, das ist
genau. Und großartig. Wir machen den wieder und wir machen auch das gleiche Anmeldeverfahren wie letztes Mal. Also erstmal die Anmeldung beginnt am 1.11.
Schon mal Termin 1. machen.
1.11. macht euch da schon November, mal Merker in den Kalender. 18. Und zwar um 20 Uhr. Das liegt daran, eigentlich hätte ich ihn gerne morgens aufgemacht, aber das liegt daran, dass ich da unterwegs bin. Am Reisen. Mhm. Und deshalb muss ich das später am Tag machen, damit ich das dann quasi in den USA noch irgendwie da drüben hinbekomme, wegen Zeitzone und so. Also, Anmeldung funktioniert wieder mit dem Prozess des Klosters. Ihr ladet euch ein Anmeldeformular runter. Das ist ein PDF. Das füllt ihr aus und schickt es dann ans Kloster. So weit, so gut. Das geht dann per E-Mail. Ist wahrscheinlich am einfachsten, per E-Mail auch am schnellsten. Und dann haben wir wieder zwei Anmeldephasen, um den Neuen eine Möglichkeit zu geben, da überhaupt einen Fuß reinzukriegen. Weil ich kriege das immer mit, dass dann Leute sagen, ja, brauche ich mich ja gar nicht anmelden, ist ja immer sofort weg.
Ja, genau.
Und genau deshalb haben wir das ja letztes Jahr eingeführt, dass wir das Anmeldeverfahren so machen, dass alle Alten, alle Neuen dürfen einfach gleich am 1.11. ihre Anmeldung dahin schicken. Soweit, so gut. Aber während der ersten Woche, also vom 1.11. bis zum 8.11., werden nach dem Eingangsdatum nur die Anmeldungen berücksichtigt, die noch nie auf dem Klostergeister-Workshop waren. Und zwar bis ein Drittel der Workshop-Plätze voll sind.
Genau, damit die mal eine Chance haben, da das Kloster auch kennenzulernen.
Genau, und das heißt, zwei Drittel alte Hasen. Also wie gesagt, die alten Hasen auch sofort anmelden, aber die kommen dann erst in den gesamten Topf, wenn die Phase 1 rum ist. Und dann wird nach dem Eingangsdatum im Prinzip dann werden die Plätze aufgefüllt. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, weil das zum einen natürlich so ein bisschen auch diesen Familientreffen-Charakter des Workshops beibehält, ne? Das, weil dann halt doch viele bekannte Gesichter sich kennen dort und das macht's ja auch so toll. Aber es gibt eben auch Neuen die Chance reinzukommen und das hat funktioniert. Also wer rein möchte 2019 in den Klostergeister-Workshop am 1.11. um 20 Uhr das PDF runterladen und dann ja wird das schon.
Gut. Wir sagen es am 1.11. auch nochmal an, sprich in der zweiten Folge, die wir heute aufnehmen.
Genau, wir nehmen heute zwei Folgen auf. Macht da fleißig mit und es wird dann auf jeden Fall ein paar Tage dauern, bis dann das Kloster das alles irgendwie verdient hat, beziehungsweise eine Woche mindestens, weil wir werden ja dann erstmal die Neuen werden da erstmal reingenommen.
Genau, erstmal sammeln.
Also es kann dann schon eine Woche oder ein paar Tage mehr als eine Woche dauern, bis dann irgendwann klar ist, bis alle Plätze dann auch sauber vergeben sind und dann kommt die Kommunikation, wie das eben bei einem Kloster üblich ist, dann per Brief.
Aber wichtig halt, wenn ihr da grundsätzlich Interesse habt und müsst bei eurem Arbeitgeber rechtzeitig Urlaub schon mal beantragen, der Mai 2019, der 20. bis 24. Mai, das ist so ein Montag bis Freitag, ne?
Genau, das geht montags bis freitags und zwar beginnt der Workshop an dem Montagnachmittag offiziell. Das heißt, ihr könnt an dem Montag auch anreisen und endet offiziell an dem Samstag. Also 24. ist quasi der letzte Workshop-Tag, aber am 25. am Samstagmorgen ist noch ein Frühstück und danach ist dann die offizielle Abreise.
Jawohl.
So sieht das aus. Ja, und wir freuen uns, wenn der dieses Jahr auch wieder muckelig voll wird.
Na klar. Das klappt schon, denke ich mir mal so.
Also ich habe einen Link in die Shownotes reingepackt zum Workshop. Ja, schön. Außerdem sind wir übrigens auch gerade noch dabei, die Villa-Workshops für nächstes Jahr umzuplanen. Das dauert noch ein bisschen, bis die bei uns dann auf der Website landen, aber es wird 2019 wieder neue Villa-Workshops geben.
Wir bauen ein bisschen an der Struktur. Ne?
Etwas angepassten Konzept. Mhm. Da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Das könnte für den einen oder anderen von euch interessant werden.
Jawohl.
Jo.
Dann schauen wir mal. Der Ralf hat was geschrieben. Und zwar ein Nachtrag zur Folge 575. Da geht es einmal um Dynamikumfang und einmal ums Fischauge. Zum Dynamikumfang hatte er nur mal eine Überlegung gehabt, beziehungsweise hat eine Frage gestellt, die wir auch nachher noch haben. Da hat er schon eine Antwort gefunden, zumindest zu einem Teil. Er wollte nämlich den Dynamikumfang steigern und fragte dann, ob das mit der in der Nikon eingebauten Funktion ist, für so einen erweiterten Dynamikumfang, ob das hilfreich ist. Hat da aber schon selbst rausgefunden, dass sich das nur auf das JPEG auswirkt und eben nicht aufs RAW. Hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Da wird ein bisschen mit der Blende anders belichtet und andere Gradationskurve und so. Das hat ihm dann nicht geholfen. Aber zu Details zum Dynamikumfang und seiner genauen Frage, das haben wir nachher noch mal ausführlich drin. Ralf, also bleib dran. Das haben wir mal so als Thema reingenommen. Dann hat er einen Nachtrag zum Fischauge, weil in 575 wurde ja ein Fischauge gesucht für den kleinen Sensor und zwar möglichst irgendwie ein komplettes Fischauge, also ein Bildkreis. Und da schreibt er, ich nutze das 7,5 mm Samyang bzw. Valimax an meiner EM1, also der Olympus. Die Qualität ist wirklich überzeugend, allerdings ist das trotz 180 Grad Abbildungswinkel nicht wirklich ein typisches Fischei. Die typischen Verzerrungen sind zwar in Ansätzen da, aber meist nicht störend und auch per Software entfernbar. Fischei-Hemi-Plugin kenne ich nicht in Lightroom. Er nutzt es daher gerne als Ultraweitwinkel. Er hatte da auch ein Beispielbild mitgeschickt, das brauche ich jetzt nicht zeigen, das ist ein Landschaftsbild. Der Horizont liegt ziemlich auf der Bildmitte und dann ist es halt klar, dass man da kaum was sieht von der Verzerrung. Also Fischauge heißt ja, dass die Linien nicht gerade sind durchs Bild, sondern eben nur genau auf der senkrechten und auf der waagerechten, genau in der Bildmitte. Wenn man halt das Fischei ein bisschen nach oben hält, dann öffnet sich der Horizont quasi nach oben, kriegt so eine Kuhle wie so eine Suppenschüssel und wenn man eben das Ganze nach unten hält, dann beult der so ein bisschen auf.
Was? Das ist nicht die Erdkrümmung.
Na, vielleicht schon und dadurch, dass man so einen weiten Bildwinkel hat, macht man es nur deutlich. Man weiß
es nicht. Vorsicht, du, wenn jetzt hier die falschen Leute zuhören, dann werden wir gleich irgendwo auf komischen Webseiten zitiert. Nein,
natürlich nicht. Flache Erden, da ist ja keine Bildkrümmung, wissen wir ja alles.
Also Fischei.
Nee, also Fischei, also ich nehme an, dass es bei ihm deshalb ein bisschen unproblematisch ist, weil er das halt so komponiert hat, dass er da keine Ausreißer hat. Und in der Natur, wenn du keine Senkrechten hast außerhalb der Bildmitte, dann fällt das eben auch nicht so richtig auf.
Wir müssen eins zum Thema Fischei sagen. Fischei ist nicht fest definiert. Also es gibt ja die Fischeis, die komplett rund abbilden, wo du den kompletten Bildkreis siehst. Aber es gibt halt auch welche, die nur ein bisschen gebogen abbilden.
Ja, deswegen ist immer in der Regel angegeben, wo denn dein, also wie viel Bildwinkel du hast und ob der über der Diagonale oder über der Waagerechten oder über der Senkrechten ist. Wenn du halt diagonal 180 Grad abbildest, dann ist halt das ganze Bild gefüllt. Und damit siehst du halt, hast diesen Kuckloch-Effekt nicht, diesen Türspion-Effekt nicht, weil das ganze Bild gefüllt ist. Aber du hast sehr wohl eben Wölbungen. Und jetzt ist halt die Frage, was hat das Ding für einen Bildkreis tatsächlich bei 7,5 Millimetern? Je näher du einen Bildausschnitt hast, also sprich, Ralf, dein 180 Grad Abbildungswinkel, was das Objektiv kann, siehst du auch 180 Grad Bildwinkel auf dem Micro Four Thirds oder ist es dann eben 180 Kopf, Grad, ne? Auf Kleinbildformat? Das wäre ja zum Beispiel möglich, dass es eben adaptiert ist. Und den Verdacht hätte ich fast, denn ich hatte ja mal ein 8 mm, so ein Peleng, und das war auf dem Vollformat halt Türspion. Und am Crop, also APS-C, war das Bild gefüllt. Dann hast du ja aber auch schon nur einen 1,6-fach Ausschnitt. Und wenn ich mir jetzt einen 2-fach Ausschnitt davon vorstelle, dann hast du ja nur noch die Bildmitte. Das heißt, da, wo es sehr extrem in die Wölbung geht, nämlich zu den Bildrändern hin, das siehst du dann ja auf Micro Four Thirds nicht. Und deswegen wird das etwas unauffälliger sein. Dann schreibt er hier noch, es gibt noch alternativ ein Olympus 8 mm. Ja, gibt es ein Fischei? Ich glaube, es gibt sogar ein Fischei-Zoom, ne, für Micro Four Thirds. Und dann sagt er, an zirkularen Fischei, also da meint er eben wirklich das ganze Guckauge zu sehen, also den ganzen Abbildungskreis zu sehen, da fällt mir nur das 4 mm Laowa ein, das aber in der freien Wildbahn wohl noch nicht aufgeschlagen ist und das noch nicht genannte 6,5 mm Fischei von Meike, M-E-I-K-E, 6,5 mm Blende 2. Letzteres ist sehr günstig, um 150 Euro. Bei Laowa wird sicherlich ein deutlich höherer Preis aufgerufen. Ja, viele Grüße, Ralf. Ja, ist ja nochmal ein schöner Nachtrag. Wenn jemand schon so ein 4 mm Laowa gesehen hat, ja, schreibt doch mal.
Also ich denke, auf der Fotokina werden sie es so wahrscheinlich gerade da gehabt haben.
Ja, möglicherweise.
Ich gesehen habe, einen Stand von Laowa. Ich war nicht dort, aber ich habe es mitbekommen.
Ich bin da nicht so auf dem Laufenden, weil ich jetzt lange kein Fischauge gesucht habe.
Ja, ich habe auch, wenn Fischauge, dann wirklich nur ganz selten mal irgendwo geliehen und aus und damit gearbeitet, aber mehr auch nicht. Ja, aber schön. Jeder von euch, der eine GoPro hat, hat auch ein Fischauge. Zumindest auf der GoPro. Ja, wir kommen zu einem Ding, was aus der Fotokina rausgefallen ist, was vorher nicht angekündigt war. Ne, die Großen haben ja alle vorher schon irgendwie ihre Ankündigungen gemacht, also Nikon, Canon und Co.
Ja, die konnten es gar nicht abwarten bis zur Messe.
Genau, und die ganzen Journalisten auf der Fotokina alle so, ja, und jetzt kommt noch was. Und da kam dann auch was, und zwar von Zeiss, die ZX-1. Also die ZX-1 ist eine Kamera von Zeiss, die ein fixes Objektiv hat, ein 35 mm Objektiv, Blende 2 und einen Vollformatsensor. Was schon mal an sich so, finde ich, eine gar nicht uninteressante Packung ist, oder? Was meinst du?
Vollformat, also zunächst mal hat mich die Ankündigung total überrascht. Also das,
ja, da hat keiner mit gerechnet.
Also ich dachte schon, Fuji hat jetzt erstmal allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Und dann kam plötzlich Zeiss raus mit einer völlig anderen Kamera. Und damit habe ich nun gar nicht mehr gerechnet.
Spiegelloses Vollformat ist das Thema,
du. Spiegelloses Vollformat mit fixem Objektiv. Da muss ich sagen, das finden viele tatsächlich sehr spannend. Es gibt ja auch von Fuji Kameras mit festem Objektiv und auch von vielen anderen Herstellern. Mich persönlich reizt das immer nicht so richtig. Also ich finde eben, also gerade wenn die Kamera ein bisschen größer wird, ist der Reiz da bei mir eben schon da, auch mal das Objektiv zu wechseln, um das, ja, um mich nicht so festzulegen auf ein bestimmtes Thema bei der Fotografie.
Naja, also 35 ist natürlich so eine klassische Street-Brennweite.
Auf jeden
Fall. Die Kamera selber ist jetzt nicht winzig, aber es ist auch nicht wirklich sehr groß. Sicher nicht hemdentaschentauglich, das mit Garantie nicht. Und ja, sie ist vom Design her, finde ich sie echt schön, weil sie echt
sehr geradlinig
ist. Ja. Ganz, ganz clean. Also so ein bisschen Leica-artig, ne? So clean, ja, Linien und ja, so weiter. Doch.
Also man könnte schon sagen, das ist eher ein Angriff auf so eine Leica, so eine T oder sowas.
Genau, hat obendrauf zwei Drehräder, eins für die Zeit und eins für die ISO, wie ich das sehe. Und hinten drauf einen Touchscreen. Mhm. Und jetzt wird's interessant, weil dieser Touchscreen ist nicht nur da, um die Kamera zu bedienen, sondern auf dem Ding läuft Lightroom.
Ja.
Lightroom Mobile. Und sie hat natürlich Wi-Fi und alles Mögliche. Das heißt, sie ist dann natürlich auch mit der Adobe Creative Cloud irgendwie verbandelt. Ich vermute, habe zumindest nirgendwo gesehen, also vermute, dass man da jetzt keine SIM-Karte reinpacken kann, aber wenn man sein Smartphone dabei hat, kann man über das mit Sicherheit dann einfach synken.
Oder das wird sicherlich über das Smartphone laufen, das denke ich mir auch. Was man auch noch dazu sagen muss, es haben sich ja bei den Ankündigungen von Nikon und Canon sehr viele beschwert, dass die Kameras nur einen Speicherkartenslot haben, so wegen des fehlenden Backups. Zeiss hat sich gesagt, ein Speicherkartenslot ist ein Speicherkartenslot zu viel.
Wir brauchen gar keinen.
Die ZX1 hat einfach mal gar keinen Speicherkartenslot. Und jetzt sagt man, ne, wie soll das denn gehen? Ja, die hat ganz einfach mal 512 GB eingebaut, sprich, da ist eine SSD drin.
Ein effing halbes Terabyte on board. Ein halbes
Terabyte einfach mal so eingebaut.
Das ist mehr als mein MacBook Air hatte.
Also das sollte auch für ein umfangreicheres Shooting durchaus ausreichen. Ja, und dann erklärt sich natürlich auch, ja, wie komme ich an die Bilder ran? Ja, eben über die externen Schnittstellen, also über Wi-Fi, Bluetooth. Und plötzlich ergibt das Sinn, dass da so ein Lightroom CC integriert ist. Da ist auch so eine angepasste Lightroom Mobile-Oberfläche auf der Kamera. Die hat wohl irgendwie 4,5 Zoll oder mehr größeres Touch-Display hinten drauf. Also die Rückseite ist im Grunde genommen das Touch-Display. Und ja, da kann man sich die Bilder schon mal direkt auswählen und auch bearbeiten. Da gibt es so ein paar Schieberegler, da kann man sein Bild anpassen, bearbeiten, wenn man es möchte.
Ja. Ja, dann hat sie, was ich interessant finde, übrigens, Zeiss hat das Ding nicht auf der Fotokina, sondern neben der Fotokina angekündigt, weil die hatten gar keinen Stand dort. Ja, die haben das quasi parallel dazu gemacht.
Ich meine aber, sie war irgendwo zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das in irgendeinem Stream gesehen zu haben. Ich weiß aber nicht, auf welchem Stand.
Das Ding hat übrigens 37 Megapixel Auflösung und Zeiss hat den Sensor nicht dazu gekauft, sondern, wie sie sagen, selbst entwickelt.
Ja, da wird man sich mal überraschen lassen. Also es wird mit Sicherheit jetzt kein Griff ins Klo sein, denke ich mal. Das wird man sich da nicht mehr leisten können in dieser Klasse. Über Preis wurde noch nicht geredet. Die soll Anfang 2019 rauskommen und auch erst dann wird man einen Preis nennen. Ich denke mal, da wird noch fleißig kalkuliert und der Markt beobachtet, ne?
Ach ja, übrigens, neben dem Zeitrad und dem ISO-Rad hat sie vorne am Objektiv einen Blendenring.
Naja, klar.
Also sehr klassisch, was das angeht.
Alle drei Parameter im direkten Zugriff, ne? Das ist schon ganz cool. Ich bin ja, also das fehlende Wechselobjektiv alleine würde mich ja schon skeptisch genug machen, aber so richtig geht meine Alarmglocke natürlich mit diesem eingebauten Lightroom CC an. Weil ist das jetzt eine Kamera, die nur mit einem Lightroom CC-Abo sinnvoll verwendbar ist? Oder meinst du, es wird eine Möglichkeit geben, auch sinnvoll ohne damit zu arbeiten?
Natürlich nicht. Du hast bei der Kamera Wi-Fi an Bord und einen USB-C-Anschluss. Also auch das ist zeitgemäß. Das heißt, du kriegst die Bilder auch so schnell von der Kamera runter.
Was ist mit deiner RAW-Bearbeitung, die du dann auf der Kamera gemacht hast?
Naja gut, die liegt dann in der Cloud und wenn du lokalen Lightroom hast, dann ist die gesynkt und wenn nicht, dann musst du die halt runterziehen und in der Software deiner Wahl bearbeiten.
Also so wie jetzt
ich auch. Ich finde das einen grenzgenialen Schachzug von denen, muss ich sagen.
Also ich vermute oder ich hoffe, dass das im Grunde genommen so funktioniert wie mit den Kameras jetzt auch. Wenn du in den Kameras jetzt ja auch deine JPEG-Einstellung machst und sagst, willst jetzt hier mehr Kontrast oder weniger Farbe oder die Gradationskurve ein bisschen anpasst, solche Dinge, dann wirkt sich das aufs JPEG aus. Wenn du einen Export machst oder die Karten austauscht oder die Bilder irgendwie transferierst auf dein Smartphone und das RAW ist halt einfach unbearbeitet. Und ja, wenn du dann eben nicht den RAW-Bearbeiter vom Hersteller nimmst, dann musst du halt die Bearbeitung nochmal selber nachbauen. So gut es eben geht. Ich hoffe, dass es hier auch so ist. Wenn du halt ein Lightroom CC hast, dann hast du eben alles übernommen. Vielleicht wirst du sogar deine eigenen Presets auf die Kamera laden können, dass du gleich eine Vorschau so hast, wie dein Look auch ist. Das ist natürlich echt der Burner. Und wenn du das eben nicht hast, dann hast du halt die Wahl, wahrscheinlich mit Einschränkungen eine Bearbeitung direkt auf der Kamera zu machen, mit den wichtigsten Reglern und das als JPEG rauszuhauen. Ja, oder du hast eben das RAW und musst es wie gehabt in deiner RAW-Software der Wahl nachbauen. Also ich fand das insofern ja tatsächlich spannend, weil ich habe mir schon ein paar Mal bei den Kameras gewünscht, dass ich das Setting stärker beeinflussen kann. Dass ich also sage, ich will hier einen bestimmten Look haben, wenn ich das Kameradisplay zeige. Weißt du so, ich will jetzt einen entsättigten Look mit kühleren Schatten haben. Ich will aber in den wärmeren Tönen, will ich eine stärkere Sättigung haben. Ich will mehr Kontrast in den Höhen als in den Tiefen. Dass man das schon mal irgendwie so präziser einstellen kann, das wäre natürlich hier vielleicht, ne?
Wenn wir
Anfang 2019 wissen.
Was ich auch nicht ganz uninteressant finde, ist, natürlich schießt sie Video, natürlich schießt sie 4K, sie schießt 1080p mit 60 Frames und 4K mit 30 Frames. Und dann denkst du, ja, aber sie hat ja keine Anschlüsse, bringt also nichts. Und dann guckst du mal ein bisschen genauer und dann ist da angekündigt, dass die Kamera über den USB-C-Anschluss mit einem entsprechenden Hallo, ne, Dongle Town, also mit einem entsprechenden Adapterkabel, kannst du da ein Mikrofon anschließen, Kopfhörer und ein HDMI-Kabel.
Ah, okay.
Ah, ne, da, also du hast da schon...
Also da ist, da ist nicht nur ein kleiner Rechner drin, sondern er ist auch per Schnittstelle nach außen geführt.
Und was sie natürlich machen können, jetzt da das Ding ein fixes Objektiv hat, ist im Prinzip das Gleiche, was Sony mit der RX100 macht. Ne? Die hat ja auch ein fixes Objektiv und also nicht wechselbar. Und da wird intern so viel computational gemacht. Also das Objektiv ist ja durch und durch bekannt bei denen. Das heißt, die können alles, jedes kleine Problemchen, was das Objektiv geometrisch oder sonst wie hat, können die im Prinzip digital angehen.
Also technisch wird das optimal sein, das Bild. Das glaube ich schon.
Aber davon ist auszugehen.
Das werden sie sich nicht
übrigens geben. Übrigens, ne, zum Thema klein und leicht, also die ist natürlich nicht wirklich leicht, das komplette Paket, Kamera und Objektiv als aus einem Guss, soll 800 Gramm wiegen.
Naja, nu.
Ja, trotzdem, ich finde das spannend, aber das wird auch nicht günstig, also mit den Features, mit den Parametern. Ich würde mal sagen, da mein Bauchgefühl sagt mir, da sind wir wahrscheinlich im Bereich von 3000 oder mehr.
Ja, was ist die Frage, ob sie in der Preisklasse konkurrieren. Also der Look geht ja schon definitiv eher so in Richtung Leica. Das ist eher so ganz reduziert minimalistisch. Das sieht auf den Renderings, die wir hier haben, sieht das sehr, sehr hochpreisig aus. Also da hätte ich jetzt auch eher in Richtung 3,5 oder so bis 4 schon geschätzt. Ich glaube aber, dass sie sich das eigentlich auch nicht geben können, wenn du da eine Zielgruppe erschließen willst. Andererseits für 2,5 glaube ich es auch wieder nicht. Also ich bin da bei 3,5 steige ich mit ein, so von der Schätzung.
2,999.
Ich sag 3,5.
Macht da mal jemand bitte einen Merker dran. Hallo Slack, mach da mal bitte einen Merker dran. Das würde mich jetzt interessieren, ob das, wenn der Preis rauskommt, wer von uns näher dran war. Mhm. Na gut, also das war für mich so eines der Highlights.
Das war sehr überraschend, tatsächlich. Ja. Also es ist auch das, was mich am meisten oder was bei mir die größte Neugier weckt, sagen wir mal so. Auch wenn ich es gar nicht kaufen wollen würde, aus diversen Gründen, aber ich möchte einfach wissen, wie das funktioniert.
Also der Sebastian schätzt 4.200. Mhm. Der Kai sagt 10 Euro pro Gramm. Ich kann es mal kurz ausrechnen. Das wären dann 8.000, oder?
8.000 sind wir da.
Mhm. Jochen schätzt 80 Euro pro Monat, Mindestlaufzeit 4 Jahre.
Als Abo.
Mhm. Ja, Lightroom ist ja auch ein Abo.
Ja, klar. Weißt du?
Das gleich, wird dann zusammenpassen. Das
ist gleich ein Bundle. Ja.
Und Adobe treibt das ein, ne? Da kannst du nur eine Rechnung pro Monat.
Tja, schauen wir mal.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ist spannend. Also Sebastian macht jetzt gerade hier eine Liste, das ist okay.
Ja, sehr gut.
Ja.
Fantastisch. Ja, schauen wir mal weiter.
Nee, Sebastian, falsch rum. Boris hat nicht 2K gesagt.
3K, 3,5 habe ich gesagt.
Boris hat 3,5K gesagt und ich habe 2,999 gesagt.
Genau,
also ich 3,5. Sebastian, dass du uns beide verwechselst, finde ich jetzt ja, also.
Fürchterlich.
Das sitzt tief, das, ja. Lass uns zu was Tollem kommen. Wir haben Status von der Community. Mhm. Es gibt ja das wöchentliche Weekly Pick Projekt, weeklypick.de. Also PC, nicht
ich mit lass G. das Sonja mal erzählen, ne? Die hat dann.
Sie soll das mal machen, genau, genau.
Hallo, hier ist wieder Sonja mit dem Quartalsbericht vom Weekly Pick Projekt. Letzten Sonntag war der 30. September 2018. Es war gleichzeitig Abgabetermin der Kalenderwoche 39 und der Monatsaufgabe September. Die Monatsaufgabe September wurde uns als eiserner Fotograf von Moni gestellt und wir mussten die Begriffe Regen, gestreift, kein Schirm in einem Bild vereinen. Das war gar nicht so einfach, da es auch im September wenig geregnet hat. 22 Teilnehmer haben ein Bild abgegeben. Schaut es euch an unter www.weeklypick.de bei der Monatsaufgabe September. Wir sind jetzt 45 Teilnehmer, 9 Fotografinnen, 36 Fotografen. Wobei nicht mehr alle 45 Teilnehmer aktiv mitmachen. 9 Teilnehmer haben alle 39 Wochenbilder und 9 Monatsbilder abgegeben. Bei den Monatsbildern werden im Durchschnitt 25,1 Bilder hochgeladen. Bei den Wochenbildern liegt der Durchschnitt bei 31,8 Bildern. Insgesamt kommen wir auf 1.465 Bilder. Eine beachtliche Leistung. Ende Oktober ist ein Teilnehmertreffen geplant, wofür wir gerade in den Vorbereitungen stecken. Wir freuen uns auf das persönliche Kennenlernen mit den anderen Teilnehmern. Also schaut mal auf unserer Projekt-Homepage www.weeklypick.de vorbei. Die Ergebnisse sind wirklich sehenswert. Dort findet ihr auch viele weitere Infos rund um das Weekly Pick Projekt. Herzliche Grüße von Sonja und dem Weekly Pick Team. 321, Happy Shooting.
Ich habe mir gerade parallel hier nochmal die Bilder geholt. Wir linken auch mal direkt auf diese Bildergalerie.
Oh, zu ja, mach das mal. Die sind nämlich
Regen gestreift, kein Schirm. Das ist richtig gutes Zeug, Leute. Alle Achtung, ich ziehe den Hut.
Ja, da sind ein paar richtig sportlich dabei. Vor allen Dingen auch jetzt durchzuhalten schon von Anfang an. Haben jetzt nicht alle geschafft, ne? Sagt Sonja schon, so mit kleinen erhobenen Zeigefingern.
Aber also doch viele. Dass solche Sachen, dass das Verhältnis aktiver zu Nichtaktiven immer ein bisschen in einem Missverhältnis steht, ist normal. Das ist bei jedem Forum so, das ist bei jeder Online-Geschichte so. Insofern würde ich mir da nicht so viele Gedanken drüber machen. Aber an alles, alle Achtung an die, die so lange durchgehalten haben, die regelmäßig mitmachen. Das ist übrigens auch letztendlich, ist das der Garant für Erfolg in irgendeiner Form, wenn man die Zähne zusammenbeißt und mitmacht und nicht aufhört. Mhm. Es immer wieder macht. 50 Podcasts im Jahr.
Wer macht denn sowas?
Ja, muss man dumm sein, wenn man das macht, oder?
Ich glaube auch.
Das muss man in der Waffel haben.
Nee, aber tatsächlich echt großes Lob. Also da, ich weiß ja, was dazugehört, solche Aufgaben auch mal zu machen. Ich habe mir selbst auch solche Aufgaben mal gestellt für so ein Jahr lang und ach ja, und nicht einfach nur loszugehen und irgendein schönes Bild zu machen, sondern mit einem Thema loszugehen und dann natürlich den Ansporn mit seinen, in Anführungszeichen, Mitbewerbern zu haben. Und da möchte man natürlich auch was Schönes zeigen. Ja, Respekt. Also, aber lasst euch nicht unterkriegen. Macht da bitte weiter. Das ist echt geil.
Respekt.
Respekt. Apropos Respekt.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt und wo ihr wie gehabt einfach kostenlos startet oder einfach aufrüstet, bisschen Geld reinwerft, mehr Funktionen und mehr Seitenmöglichkeiten bekommt. Und wenn ihr das tut, könnt ihr 15 Euro sparen mit unserem Code Belichtigung. Der Code, der schon dazu führt, dass ich das richtige Wort gar nicht mehr aussprechen kann. Der Code ist aber Belichtigung. Tja, und womit kann man da eine Seite bauen? Man sollte da vielleicht mal sich den Dolphin angucken. Das ist so ein bisschen Chatbot gesteuert. Haben sie aber inzwischen auch so Seiten, also ganzseitig gemacht im Browser, nicht mehr so kleine Chat-Bubbles, sondern man kriegt so ein paar Fragen. Man kriegt ein paar Fragen sogar gestellt, die man beantwortet.
Ja, fast das gleiche Wort.
Ganz klar.
Fragen.
Und zu Farben komme ich nämlich, deswegen Freudscher. Wenn man da nämlich jetzt schon ein paar Bilder von seinen Produkten, die man anbieten möchte oder Dingen, die man zeigen möchte, auf Social Media online hat, zum Beispiel bei Instagram, Dann kann man das direkt verlinken lassen. Dann bedient sich die Seite dann schon gleich dieser Bilder und fügt auch gleich ein Feed dafür ein, dass die Seitenbesucher die Bilder sehen können. Ganz interessant gemacht. Und man kann sich eben aus einem eigenen Bild auch ein Farbschema für die Seite erzeugen lassen. Bei Dolphin ist es ja so, dass man sich die Seite aus so einzelnen Blöcken, so Designmodulen zusammenklickt, die dann thematisch gruppiert sind. Und es gibt eben von jedem Thema, also was weiß ich, Titel zum Beispiel oder Banner oder ja, ein Bild, Bilder, also Galerie, gibt es verschiedene Designblöcke und die unterscheiden sich nicht nur in der Anordnung ihrer Elemente, sondern eben auch in der Nutzung ihrer Primärfarbe. Und aus dem Farbschema bedienen die sich dann und dann kann man eben da, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Farben sich wählen lassen oder einstellen, die man benutzen möchte. Und das hat dann eben Einfluss auf die, ja, auf die Elemente, die man hat. Und dann kann man sagen, okay, ich will an dieser Stelle immer ein Element mit dem ersten Farbton haben und hier möchte ich eins mit dem zweiten Farbton, so als Kontrastfarbton haben. Und dann stellt man sich die Seite zusammen. Wenn man dann das Farbschema anpasst, dann passt sich eben die Seite auch sofort an. Und dieses Farbschema kann man sich eben aus einem Bild erzeugen lassen. Das ging vorher auch schon. Das ist
spannend, ja.
Das habe ich gemacht. Ich habe mir so ein paar Seiten mal gebaut hier für Happy Shooting, für unsere Themen. Und da habe ich zum Beispiel mal einmal das aus unserem Logo holen lassen, die Farbschemen. Und einmal habe ich das aus einem Hochzeitsbild holen lassen. Dann war das alles ein bisschen pastelliger. Sehr schön eigentlich. Also man kriegt da relativ schnell was Ansehnliches hin. Und neu ist, dass es jetzt einen Schieberegler gibt, wo man dann einstellen kann, wie bunt das Farbschema werden soll. Und da sagt man eben, okay, zieh das hier aus dem Bild raus und mach's bunter, dann sind halt die Farbabstände größer und die Farben insgesamt gesättigter und knalliger. Oder man zieht das mehr nach links, den Regler, dass es schlichter wird, dann wird das eben ein bisschen sanfter getönt alles, nicht ganz so wilde Farbkombination. Das finde ich ganz nett. Also man hat da jetzt mehr Einfluss drauf. Das musste man vorher halt so ein bisschen hinbasteln, wenn man sich da nicht die Farben selber einstellen wollte. Und musste sich dann halt ein Bild machen mit Farbverläufen oder sowas, damit der Automat da möglichst ein schönes Schema rausgreift. Jetzt hat man da wesentlich mehr Einfluss drauf. Das finde ich ganz cool gemacht. Also sie sind da fleißig am Dolphin, am Basteln. Schreiben sie auch immer wieder. Lohnt sich da mal den Newsletter von denen zu abonnieren oder auf Facebook mal zu gucken. Da berichten sie dann über die Neuheiten. Wie gesagt, probiert das mal kostenlos aus. happyshooting.de/Jimdo. Und dann legt ihr euch da einfach einen Account an und startet einfach mal. Da könnt ihr Seiten nach Belieben mal machen und ausprobieren. Kostet nichts, bleibt kostenlos. Da steht dann irgendwo ein kleines Banner drin, powered by Jimdo oder sowas. Und die URL ist dann eben irgendetwas, also dein Name.jimdosite.com zum Beispiel. Ja, und wenn ihr eine eigene Domain da verlinken wollt oder ihr wollt dann mehr Unterseiten haben oder ihr wollt mit dem Creator einen eigenen Shop machen oder solche Späße, dann rüstet halt auf und benutzt unseren Code Belichtigung, um 15 Euro zu sparen. Lasst ruhig mal was sehen, wenn ihr was gebaut habt. Schickt uns einen Link an info@happyshooting.de, wenn ihr mögt. Dann stellen wir die Seite hier gerne mal vor, sagen unsere Meinung dazu. Ja, ansonsten vielen Dank, Jimdo, für den tollen Support und macht mal weiter so. Ich warte dann auf ein paar Features bei Dolphin.
Das heißt, wenn ich einen Rembrandt habe und eine Website im Stile der Rembrandt-Farben machen möchte, dann...
Könntest du das tun.
Ja.
Schick, ne?
Schick, schick. So, kommen wir zu was ganz anderem. Bisschen untypisch für unsere Sendung hier, aber ja. Es geht um einen Menschen... um die Lilly. Und die Lilly, ja, wir spielen einfach mal das Audio und das Interview ab. So, Lilly ist 17 Jahre alt, sie ist körperlich behindert, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und muss alles mit den Füßen machen. Und ich bin das erste Mal auf sie aufmerksam geworden, als auf Twitter der Account DLR Next über sie geschrieben hat. Und sie hat beim DLR, also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Praktikum absolviert und möchte nach ihrem Abitur Astronomie studieren. Und wie ihr wisst, sind wir hier nicht nur an der Technik und an der hohen Kunst der Fotografie interessiert, sondern auch, wie sie sich bei den Menschen in den Alltag integriert. Und das finden wir auch immer besonders da interessant, wo wir vielleicht sonst nicht so große Einblicke haben. Nachdem Lilly dann kürzlich wieder in meiner Timeline aufgetaucht ist, und zwar dieses Mal mit einem Spendenaufruf für einen Hightech-E-Rollstuhl, Da dachte ich, dass man sie einfach mal ein bisschen über ihren Alltagsumgang mit der Fotografie ausquetschen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat. Aber da Lilly, wie gesagt, nicht sprechen kann, haben wir dieses Interview so geführt, dass ich ihr schriftliche Fragen geschickt habe. Und sie hat dann die Antworten selbstständig über ihren Sprachsynthesizer ausgegeben und sie mir zurückgeschickt. Und ich habe das dann hier zu diesem Interview zusammengeschnitten. Viel Spaß dabei. Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, möchtest du vielleicht den Hörern erstmal ein paar Worte über dich selbst erzählen?
Ja, Chris, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Lilly Zeifert, ich bin 17 Jahre alt und habe eine dyskinetische Zerebralparese. Im Frühjahr 2001 kam ich gesund zur Welt, allerdings hatte ich nach ein paar Tagen die Neugeborenen-Gelbsucht, was zunächst nicht ungewöhnlich war, doch die Werte stiegen alarmierend an, die Ärztin sah das, unternahm jedoch keinen Blutaustausch. Was zu diesem Zeitpunkt aber nötig gewesen wäre, so entwickelte sich aus der Gelbsucht ein Kernicterus. Das bedeutet, dass die Gelbkörperchen in meinem Gehirn das Kontrollzentrum für meinen gesamten Oberkörper zerstört haben. Ich wurde also erst durch die unterlassene Hilfeleistung der Ärztin behindert. Ich beklage mich jedoch nicht, mein Leben ist sehr gut, auch mit Behinderung, ich kenne es ja nicht anders. Meine Familie unterstützt mich, wo sie nur kann. Meine Behinderung muss man sich so vorstellen, dass mein Gehirn den Muskeln, ganz besonders denen in meinen rechten Arm, überflüssige Impulse schickt. Meine Füße haben deswegen zum Glück wie von selbst die Funktion der Hände mit übernommen. Da mein Oberkörper ständig in Bewegung ist, kann ich mein Gleichgewicht nicht halten und sitze im Rollstuhl und kann keinen gleichmäßigen Luftstrom aufbauen, weswegen ich auch nicht sprechen kann. Ich brauche ständig Hilfe, zum Beispiel um zu essen, um auf die Toilette zu gehen, selbst um einen Bürgersteig hochzukommen. Meine Behinderung gehört zu mir, hält mich allerdings nicht ab, die Dinge zu tun, die ich liebe, zum Beispiel Zeichnen, Reiten, Tandemspringen und, natürlich nicht zu vergessen, die Astrophysik.
Früher war die Fotografie ja eher so eine exklusive Geschichte, nicht für jeden. Und heute ist sie allgegenwärtig, wir haben alle mindestens eine Kamera ständig bei uns. Und ich vermute, das ist bei dir auch so, richtig?
Ich habe bloß die Kameras in meinen mobilen Geräten, aber richtige Fotoapparate oder Kameras kann ich gar nicht gleichzeitig halten und bedienen. Selbst die in meinen mobilen Geräten kann ich nur schwer bedienen. Ich muss es mit beiden Füßen hochhalten und dann irgendwie auf den Auslöser tippen. Das ist für mich extrem anstrengend und die Bilder verwackeln meistens, sodass ich bis zu 10 Versuche benötige, bis zumindest ein halbwegs brauchbares Foto dabei ist.
Du kannst deine Hände ja gar nicht benutzen. Wie müsste denn eine Kamera für dich beschaffen sein, damit sie dann auch für dich funktioniert?
Ich müsste die Kamera in einem Fuß halten können, das heißt, zwischen zwei Zehen. Sie müsste also sehr leicht und schmal sein und einen leicht zu bedienenden Auslöser haben. Und natürlich will ich auch noch sehen, was ich gerade aufnehme.
Hast du dich da schon mal mit Leuten unterhalten, die 3D drucken können? Weil das wäre doch wie gemacht dafür. Ich könnte mir da so eine spezielle Smartphone-Haltung vorstellen, die dann entsprechend genau für deine Anforderungen gemacht ist.
Ja, in der Tat arbeite ich zurzeit an einem Modell, was ich für ein Projekt auch 3D drucken werde. Dein Vorschlag ist zwar ganz cool, allerdings benutze ich mein Smartphone sehr selten. Ich habe nur mein Tablet immer bei mir und ich glaube, da geht das nicht so einfach.
So, jetzt hat Moni noch ein paar Fragen. Komm mal kurz ans Mikro.
Hallo. Ja, hi Lilly. Ich bin ja so eine alte Astro-Guckerin und immer wenn irgendwas ins All schießt, sitze ich in der Regel vorm YouTube und gucke mir dann die Live-Übertragung oder auch die Videos von den Astronauten an. Und so habe ich natürlich auch das Video von der DLL-Raumfahrtshow gesehen oder zumindest Teile davon. Und ich habe ziemlich gespannt eure Interview-Session mit Alexander Gerst, dem Astro-Alex von der ISS, verfolgt. Deshalb interessiert mich, inwieweit haben eigentlich Bilder und Videos deinen Studium bzw. Berufswunsch beeinflusst?
Auslöser für meinen Berufswunsch war tatsächlich ein Video oder eigentlich eine Serie. Durch Star Trek habe ich meine Liebe zum Weltraum entdeckt. An dieser Stelle, an alle Trekkies da draußen, lebt lang und im Frieden.
Gibt es eigentlich einen Wissenschaftler, der dich besonders beeindruckt? Oder eine Wissenschaftlerin?
Ja, es gibt insgesamt zwei Wissenschaftler, die ich besonders bewundere. Zum einen wäre da das Vernie Stephen Hawking, der dieses Jahr leider verschieden ist. Er war wirklich ein großer Wissenschaftler und eine Inspiration für mich. Ich betrachte ihn als Idol. Zum anderen ist da Professor Harald Lesch. Er ist an der TU München und dreht Videos für YouTube über Gott und die Welt und darüber hinaus. Ich schätze seine humorvolle Art, Dinge zu erklären, sehr.
Ja, und eine Sache muss ich natürlich noch fragen, wo wir hier über Fotos reden. Kennst du eine Fotografin oder einen Fotografen, deren oder dessen Bilder du besonders gerne magst?
Ich bin in der Szene natürlich nicht zu Hause, aber ich habe einige Arbeiten von Chris durchgesehen und finde sie klasse.
Oh, das freut mich sehr. Vielen Dank. Nutzt du denn die Fotografie für dich auch im Alltag und wenn ja, wie?
Wie schon gesagt, ist es für mich überaus anstrengend zu fotografieren. Deswegen überlasse ich das meistens den anderen. Ich mag es allerdings nicht sehr, wenn man mich fotografiert. Da ich sehr starke Gesichtszuckungen habe, ich möchte die Menschen einfach nicht unnötig mit allen Facetten von meiner Behinderung konfrontieren. Außerdem finde ich es dann selbst auch nicht schön. Aus diesem Grund mache ich, wenn, dann meistens Selfies, was natürlich doppelt so anstrengend ist, denn ich muss das Gerät ja sehr hoch halten. Ich kann mich so aber etwas beruhigen und selbst entscheiden, wann ich auslöse und welches Foto mir selbst auch gefällt. Bei den Selfies verdoppeln oder verdreifachen sich die benötigten Versuche sogar. Wegen meinen Gesichtszuckungen, die von mir ausgewählten Selfies landen dann meistens entweder auf meinem Facebook-Profil oder auf meinem öffentlichen Twitter- und Instagram-Profil.
Hat die Fotografie für dich sonst irgendwelchen Nutzen? Vielleicht irgendwas ganz Banales oder ist der, sagen wir mal, der schnelle Schnappschuss, zum Beispiel, um sich mal schnell was zu merken, ist das für dich einfach zu schwierig?
Natürlich hat das Ergebnis der Fotografie einen Nutzen für mich. Man möchte sich ja der Welt mitteilen und die Menschen reagieren nun mal besser auf optische Reize in Bildform als in Schriftform oder auf akustische Reize. Ich benutze es, wie eben schon gesagt, im Social-Media-Bereich, jedoch, wegen den damit verbundenen Anstrengungen, eher selten.
Und auch mit den tollen Bildern hier im Artikel. Wer den jetzt noch nicht gesehen hat, sondern ihn nur hört, wir haben das Ganze hier auch als PDF auf der Website zum Runterladen und der Link ist natürlich in der Beschreibung. Lili, bearbeitest du deine Bilder manchmal? Und falls ja, wie und womit?
Ja, allerdings nur mit den in den mobilen Geräten integrierten Bearbeitungswerkzeugen. Schneiden, ein Kontrast hier und da. Ich mag besonders Schwarz-Weiß-Fotos. Manchmal traue ich mich auch mal an die Bildbearbeitungssoftware GIMP heran. Ich bin allerdings wahrlich kein Experte in der Bildbearbeitung. Meine Schwester ist da aber wirklich firm drin und macht das gerne. Sie arbeitet auch in der Medienbranche.
Hast du schon mal an einer Fotosession mit einer Fotografin oder einem Fotografen teilgenommen? Ich meine mit jemandem, der so richtig sich Zeit nimmt und auch weiß, wie Menschen vor der Kamera reagieren, wie man mit Menschen vor der Kamera umgeht und vor allem auch, wie man sie gut aussehen lässt. Wo dann zum Beispiel auch klar ist, dass nur Fotos rausgehen, auf denen du dir selbst auch gefällst. Hättest du an sowas vielleicht mal Interesse? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es Hörer gibt, die da entweder wenig Berührungsängste haben oder die Berührungsängste abbauen wollen. Und vielleicht können wir an der Stelle einfach mal die Community anschubsen.
Meine Schwester hat mich schon mal ab und zu fotografiert und ich war auch schon bei einem richtigen Fotografen für ein Passbild, was aber ein totaler Krampf war. Auf einem Passfoto muss ja alles schön symmetrisch und ernst sein, was bei mir ja äußerst schwierig ist, besonders, wenn ich dann auch noch aufgeregt bin. An einem professionellen Fotoshooting hätte ich schon Interesse, natürlich, aber ich verstehe sehr gut, dass Menschen mir gegenüber Berührungsängste haben. Das habe ich selbst bei anderen Behinderten ganz offen gesagt auch. Ich denke, das ist am Anfang völlig normal und natürlich.
Naja, vielleicht ergibt sich ja nach dieser Sendung was. Jetzt noch was ganz anderes. Du bist ja auf den Rollstuhl angewiesen und hast jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion für einen ganz besonderen E-Rolli laufen. Was stört dich denn an deinem jetzigen Rollstuhl?
Mein jetziger Rollstuhl ist ein Aktivrollstuhl. Das heißt, ich muss ihn manuell fortbewegen. Ich ziehe mich sozusagen mit den Füßen vorwärts. Ziehen sage ich deswegen, weil ich ja auch noch das Eigengewicht vom Rollstuhl mit fortbewegen muss. Schrägen hochzukommen oder einen Bürgersteig ist für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich. Ich kann alleine keine weiteren Strecken fahren, weil mich irgendwann einfach die Kraft verlässt und muss daher immer geschoben werden. Und da ich so unabhängig wie möglich sein möchte, ist das natürlich nicht akzeptabel. Ich kann in meinem jetzigen Rollstuhl nicht alleine essen, da ich dafür in eine angeschrägte Position sein muss, um meinen Fuß zum Mund führen zu können. Außerdem tut mir mein Rücken weh, wenn ich längere Zeit aufrecht gesessen habe. Oder nehmen wir zum Beispiel ein Regal im Supermarkt, welches ich gar nicht erreichen kann. Apropos Supermarkt, ich wurde in vielen Supermärkten schon einfach so von fremden Menschen weggeschoben, weil diese dachten, man hätte mich stehen gelassen, ich kann mich nicht dagegen wehren oder schnell etwas sagen.
Boah, das ist heftig. Jetzt sammelst du Spenden für einen Hightech-Rollstuhl. Was für Vorteile hätte denn der?
Der E-Rollstuhl, für den ich jetzt Spenden sammle, kann sogar ein ganzes Treppenhaus hochfahren. Er kann in Liegeposition gehen und seine Höhe verstellen, sodass ich meine Abiturprüfung in Hamburg auf einem normalen Tisch, anstatt auf einem Stuhl oder Hocker, schreiben könnte. Außerdem kann man einen solchen E-Rollstuhl nicht einfach mal so schnell wegschieben. Ich wäre selbstständiger in meinem Leben und auch in meinem angestrebten Studium. Leider ist dieser E-Rollstuhl noch ganz neu, kommt aus der Schweiz, hat keinen deutschen Vertriebspartner und somit auch keine Hilfsmittelnummer, sodass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen.
Naja, dann nutzen wir das hier mal für einen Aufruf an die Happy Shooting Community. Ich mache mal den Link von dieser Aktion in die Beschreibung zur Sendung und hoffe mal, dass möglichst viele mitmachen. Und falls sich noch was wegen einer Fotosession ergeben sollte, wo könnte man dich denn ungefähr finden und wie kann man dich am besten kontaktieren?
Am besten per Mail an lilizeifert@yahoo.de. Zeifert mit Z. Oder per Direktnachricht in Twitter. Dort findet man meinen Account unter lili_zeifert.
Alles klar, dann vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich habe zu danken, dass ich hier dieses tolle Interview geben durfte.
Ja, mal was anderes.
Das ist ja der Hammer.
Entschuldigung. Oder?
Ich habe das bei Twitter mal mitgekriegt mit dem, ja. Mit dem Praktikum und dann hattest du einen Retweet gemacht bei der Suche, bei der Spendenaktion, die Suche da nach dem Rollstuhl und habe da ja auch direkt mal Geld reingeworfen. Und jetzt am Wochenende beim Workshop hast du gefragt, Mensch, das wäre doch einfach mal was für ein Interview. Haben wir ein bisschen Fragen gesammelt, du hast dich mit Moni noch zusammengesetzt. Also das habt ihr jetzt ja gerade gehört. Aber wie geil ist das denn? Das ist ja...
Also wir haben auf jeden Fall in den Shownotes die Spendenaktion verlinkt. Da könnt ihr also, könnt und sollt ihr also mithelfen, wenn ihr wollt und der Lili helfen wollt, dass sie so ein bisschen ein normaleres Leben führen kann, vor allem auch ein selbstbestimmteres Leben. Das ist ja immer das Problem. Das ist das Problem, was Behinderte in unserer Gesellschaft eigentlich immer haben und speziell Leute im Rollstuhl, die vielleicht auch nicht richtig reden können. Ich habe das mal am eigenen Leib erfahren, als ich die Ausbildung für meine Zivi-Geschichte damals gemacht habe. Mhm. Da hatten wir so einen Tag im Rollstuhl. Bist du einfach irgendwie so, da waren wir in einer kleinen Gruppe unterwegs und dann hat immer einer, ist mal ein paar Stunden im Rollstuhl gesessen und der andere hat ihn geschoben und dann hast du mal geguckt, wie das so ankommt.
Mal den Alltag erleben.
Und das ist der Hammer, weil du wirst plötzlich unsichtbar. Du bist plötzlich einfach für die Leute nicht mehr existent. Also zumindest habe ich es damals so empfunden. Das mag heute anders sein, aber da reden dann Leute mit deinem Betreuer und nicht mit dir. Und reden aber über dich. Kann er denn auch, hat er denn schon und so weiter.
Ja, ja.
Und das war echt der Hammer. Also dieses Selbstbestimmtsein, selbstständig sein können, das ist schon verdammt wichtig.
Es fehlt, glaube ich, aber auch in unserer Gesellschaft so komplett der Zugang zu Leuten mit Handicap. Also diese Berührungsängste, die du auch angesprochen hast. Ich finde das auch schön, dass sie selbst gesagt hat, dass sie selbst auch Berührungsängste hat, auf Menschen zuzugehen, die andere Behinderungen haben. Ja, das ist einfach nicht so etabliert und dann traust du dich nicht hinzugucken, weil nachher denkt er, ich starre ihn an und so. Dabei ist es ja völlig normal, dass man auch in der Fußgängerzone sich mal kurz anguckt oder so, man Augenkontakt hat. Ganz merkwürdig. Also von daher nicht nur, wenn ihr Bock habt, ihr zu helfen, da so das Geld für den Rollstuhl zusammenzukriegen, sondern vielleicht auch, wenn jemand dabei ist, der sagt, das ist mal eine Herausforderung. Ich hätte richtig Bock auf ein richtig cooles Fotoshooting mit ihr.
Das haben wir ja gesagt. Vielleicht kann die Community
stellt sich da irgendwie... vielleicht ergibt sich da was. Das wäre echt...
Also Kontaktinformationen sind im PDF, was verlinkt ist. Ihr könnt sie auch auf Twitter per DM anschreiben. Mhm. Und vielleicht wird da was draus. Und falls da was draus wird, haltet uns bitte unbedingt auf dem Laufenden.
Ja, wenn ihr da irgendwie einen Termin ausarbeitet oder so, lasst es uns bitte rechtzeitig wissen, wenn es möglich ist. Vielleicht schafft man es ja irgendwie, gemeinsam zu kommen und das auch festzuhalten, zu dokumentieren, wenn sie mag, wenn sie da Lust zu hat. Kann man ja alles mal klären. Ja, cool. Nee, das hat mir richtig Bock gemacht. Das ist richtig so. Darum machen wir das hier, weißt du? Das ist so geil.
Ja, fand ich toll. Also, schön. Leute, macht da mit, haut rein und danke Lili nochmal
für das
Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht. Super. So, lass uns noch mal kurz zur Technik kommen. Das ist ja schon, die nächste Meldung ist schon ein klein bisschen älter, aber trotzdem, ja, fand ich nicht uninteressant, weil es geht um SD-Karten.
Die wasserfest sind.
Die wasserfest sind.
Das hat uns der Sailor70 bei Twitter geschickt von Sony. Sony hat gesagt, sie bringen jetzt robustere SD-Karten raus, und zwar welche, die wasserfest sind.
Aber nicht alle, sondern eine spezielle Serie.
Eine spezielle dann, Serie, genau. Es sind UHS-2-Karten, also etwa 300 Megabyte die Sekunde lesend und schreiben. Schon mal nicht sehr langsam, eher schnell. Und ja, sie schreiben, sie sind eben insofern wasserfest, als dass sie auch mal ins Wasser fallen dürfen, also zum Beispiel in eine Pfütze fallen dürfen. Und sie schreiben von 18 mal sicherer als herkömmliche Karten. Ich frage mich jetzt nur, wie misst man sowas?
Ja, man wäscht die einfach 18 mal auf dem Schleudergang und dann
18 mal eine Pfütze fallen lassen? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Zahlen betrachte ich mir mit äußerster Skepsis.
Also klassifiziert sind sie mit IP68, beziehungsweise IP6X und IPX8, also es scheint auch verschiedene zu geben, bedeutet vollkommener Staubschutz und Dichtigkeit bei Untertauchen auf unbestimmte Zeit. Also kann wahrscheinlich auch in den Pool fallen, oder?
Keine Ahnung.
Vermute ich mal. Und also bis hierhin erstmal, als ich das gelesen hatte, musste ich erstmal schmunzeln, weil es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, Karten zu machen, die robuster sind. Also auch SD-Karten habe ich schon von Leuten gehört, denen die auseinandergefallen sind. Das ist ja nur so ein Plastikgehäuse, was aufbrechen kann. Oder wenn dieser komische Schreibschutzschieber, hat den überhaupt schon mal irgendjemand benutzt für irgendwas, wenn der rausbricht, dann hast du halt das Problem, dass du sie nicht mehr beschreiben kannst und so.
Ich muss übrigens gerade sehr lachen. Weil es kam gerade die Meldung, SanDisk sind doch auch wasserfest, kam gerade aus dem Slack. Und habe ich mal geguckt bei SanDisk und da steht, SanDisk SD, SDHC, MicroSD und MicroSDHC Speicherkarten sind getestet, um bis zu 72 Stunden in 1 Meter Salzwasser oder Wasser auszuhalten. Die haben also ein IPX7. Das heißt, also das ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Mhm. Ja, ne, 1 Meter, 72 Stunden in 1 Meter Tiefe in Salzwasser zu liegen.
Also IPX8 wäre besser, ne?
Naja, mehr ist immer besser. Aber es ist also nichts Ungewöhnliches, dass die. Ich habe übrigens auch schon mal eine CF-Karte vor 10 Jahren mitgewaschen. Und
das
die
ist
hat
halt,
auch nichts abbekommen.
Das ist der Punkt, weil wir haben ja auch schon Berichte gehabt, wobei das waren, glaube ich, tatsächlich Kompakt-Trash-Karten. Wir haben ja schon Berichte gehabt von Karten, die aus Kameras dann gerettet wurden, die irgendwo über Bord gegangen sind und dann nach Jahren wieder aufgetaucht sind und dann hat man da noch Bilder runtergekriegt und dann.
Also für mich klingt diese Besitzer Meldung von Sony eher so. Für mich klingt die Meldung von Sony eher so, dass die halt bisher, dass die jetzt quasi mal mit den anderen irgendwie gleichziehen. Und da machen die halt jetzt eine große Werbung draus.
Wahrscheinlich. Was ich aber viel interessanter fand, und also ich mache nun wirklich viele Fotos draußen und ich bin auch im Herbst und im Winter auf sehr matschigen Pferdepaddocks unterwegs, wo du also knöcheltief und tiefer mit den Schuhen im Schlamm stehst. Oder gehe über irgendwelche nassen Wiesen rüber, wo wirklich knöcheltief die Pfützen drinne sind. Mir ist jetzt auch tatsächlich noch nie eine Karte in so einer Situation runtergefallen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich in so einer Situation noch nie eine Karte wechseln musste, weil wenn ich wusste, dass ich da fotografieren will, hatte ich vorher eine frische Karte drin. Ist also die Frage, wie wichtig das immer so ist. Aber die gelbe Lackierung, die fand ich jetzt schon interessanter, denn sie haben da wohl eine auffallend gelbe Lackierung, so richtig grell, die dann beim Auffinden der Karte helfen soll. Und das wiederum finde ich ja geil, weil ich mag ja auch Fototaschen und Trolleys mit einer knalligeren Farbe drin, damit du dieses dunkle Zubehör, so ein dunkles Kabel oder eben eine dunkle Speicherkarte besser
drin siehst. Hast du dir die Bilder angeguckt von der Karte? Klick mal auf den Link.
Ja.
Die ist nicht gelb, die Karte. Die ist schwarz wie jede andere und hat einen Aufkleber drauf, wo ein bisschen gelb drauf ist.
Ach, okay, sie haben die Karte nicht gelb gemacht. Okay, dann
also
zieh das zurück.
Sorry, Sony, das finde ich jetzt, also
ich,
nee. Das
ich möchte eine gelbe Karte haben, weißt du? Ich möchte sie richtig aus gelbem Plastik. Es gibt von Samsung, gibt es die in weiß mit so einem silbernen Aufdruck, mit so einem spiegelnden Aufdruck. Die fand ich schon sehr geil, weil die siehst du irgendwie ein bisschen besser in einer dunklen Fototasche. Ah, ich hatte jetzt gehofft, dass die ganz gelb ist. Okay, schade. Ach Mensch, Sony.
Nee, also da muss ich sagen, Sony, Leute, das ist laut getrommelt für irgendwas, was nicht wirklich so besonders ist.
Also finde ich total super und jetzt macht's nochmal richtig. oder?
Jetzt macht es mal so richtig, dass man das irgendwie oben in den Gletscher reinwerfen kann und 500 Jahre später vorne wieder rausholen kann und sie tut immer noch.
Nee, so lange will ich ja nicht drauf warten. Ich will sie nur knallegelb haben. Gibt es vielleicht von wem anders eine knallegelbe SD-Karte?
Du kannst sie dir gerne anmalen. Ich Lackstift und...
Nein. Die muss richtig so Neon sein, weißt du? So Neongelb.
Lass uns mal zu Ralf kommen. Der hat uns nämlich eine Frage geschickt. Hallo ja, Boris, hallo Chris. Ja, erstmal Lob zum tollen und informativen Podcast, der mir schon manche Autofahrt versüßt hat. Ich habe eine Fachfrage bezüglich Dynamikumfang beziehungsweise eher das Optimieren des Dynamikumfangs. Problem aufnehmen in den Bergen mit hohem Dynamikumfang, also zum Beispiel Bergspitzen vor Sonnenuntergang oder auch so ein schöner Sonnenstern, der auf den Gipfeln thront.
Damit
meint er wahrscheinlich so ein Starburst.
Also Blendenstern halt.
Oder Sunburst.
Und dann schön. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Dynamikumfang verbessern kann man nicht. Der Sensor hat einen Dynamikumfang, der ist so, wie er ist. Ich nehme an, dass es ihm darum geht, möglichst viel Bildinformation im bearbeiteten Bild zu zeigen. Also dass genau. Er möglichst in den Schatten nichts verliert und in den Höhen nichts ausbrennt.
So, da schreibt er jetzt, nun gibt es da ja mehrere Methoden, zum Beispiel den graduierten ND-Filter, also den Verlaufsfilter. Ja. Dann habe ich auch abgesoffene Berge, die ich in Lightroom wieder hochziehen muss mit allen Konsequenzen oder die Belichtungsreihe mit HDR.
Moment, wieso hat er dann abgesoffene Berge? Achso, weil der Verlaufsfilter gerade ist und die Bergspitzen oben überstehen. Ich denke, das ist
richtig.
Ein Problem.
Die stehen in den dunklen Tal rein und dann hast du halt dunkle Bergspitzen.
Verstehe.
Und mit Lightroom hochziehen, ja, mit allen Konsequenzen ist richtig. Da hast du nämlich dann irgendwie Halos und komische Kanten und so weiter. Oder halt die Belichtungsreihe mit HDR.
Das wäre jetzt so mein Favorit auch, wenn man jetzt sehr extreme Kontrastumfänge hat.
Man muss da halt vorsichtig sein.
Der HDR heißt ja nicht Clownkotze. Das heißt erstmal nur, dass du Zeichnung im Schatten kriegst und in den Höhen dir nichts ausbrennt.
Oder als dritte Methode schreibt er auf Belichtungsreihe und Überblenden, also Exposure Blending per händischer oder automatisierter Masken. Da gibt es dann so diverse Tools dafür, LR Infuse oder Raya Pro. Das ist im Prinzip so eine Art HDR, wo dann halt auch nur wieder unterschiedliche Teile. Genau, wo dann unterschiedliche helle Teile aus unterschiedlichem Bild.
Dann nimmst halt wirklich Bildern das Ganze, den oberen Bereich komplett aus der einen Belichtung und den unteren aus der anderen Belichtung und dann machst du halt einen Übergang.
Oder dann schreibt er noch, Aufnahme auf den Himmel belichten und die Berge nachträglich aufhellen. Nachträglich den Himmel abdunkeln ist ja eher keine Lösung.
Das ist korrekt, weil wenn es ausgebrannt ist, also wenn es überbelichtet ist, wenn es weiß ist, dann kommt auch nichts zurück. Die Sensoren, zumindest in aktuellen Kameras, haben dagegen äußerst viele Reserven in den tiefen Bereichen. Also das ist dann die bessere Lösung.
Oder, es geht weiter, oder auch, kamerainterne Dynamikoptimierung. Seine Fuji hat zum Beispiel eine DR200 und DR400 Einstellung.
Das ist das, was ich vorhin angekündigt hatte. Da hat er schon festgestellt, das wirkt sich
das
nur
für JPEG
aus. Ne? Das hat also auf RAW überhaupt gar keine Auswirkung. Können wir
also streichen. Was die Kamera da tut, ist nicht wirklich den Dynamikumfang des Sensors zu vergrößern, sondern sie hat eine höhere Mindest-ISO, schießt also alles ein bisschen heller und hat dann aber eine entsprechend angepasste Dynamikkurve, damit die Höhen nicht rausreißen. Aber das hilft ihr eher bei den Schatten, aber auch nicht wirklich. Oh, da ist noch eins. Einen habe ich noch. Ein Tipp, den ich bekommen, aber noch nicht ausprobiert habe: Polfilter. Dunkelt der wirklich den Himmel stärker ab als die Berge?
Jein.
Ja, doch. Doch.
Jein.
Doch, wenn die Sonne richtig steht.
Das kommt auf den Winkel zur Sonne an. Und genau. Da er ja die Sonne wahrscheinlich im Bild haben will, so mit so einem schönen Sonnenstern in den Bergen, wird er da wenig Effekt von haben, weil er sollte mich im 90-Grad-Winkel zur Sonne stehen.
Genau, du musst die Sonne rechts oder links neben dir haben, dass das funktioniert. Und dann schreibt er aber selber, ist aber bei Ultraweitwinkel eher keine Option, da der Himmel da ja leicht fleckig wird. Richtig, genau, weil der Ultraweitwinkel zu viel Winkel abbildet. Ne?
Du kriegst einen Verlauf halt. Ne? Je nach Winkel ist der Effekt stärker oder weniger stark und dann hast du so einen
Streifendunklungsverlauf.
Das sieht nicht so schön aus.
Genau. Schreibt, aktuell nutze ich meist die Option mit Belichtungsreihen aus der Hand. Geht auch in den Bergen ganz gut. Einfach, weil das auch die schnellste Option ist. Einfach mal den Bracket-Mode anschalten und auslösen.
Genau, und entsprechend schneller Bildwiederholung ist das auch relativ flott gemacht und heutige Software legt die eigentlich ganz gut übereinander, die Bilder.
Genau. Was wäre eure bevorzugte Variante oder gibt es eventuell auch noch andere? Ja, die Berge als Umrisse haben auch was, aber das ist nicht mein Ziel. Viele Grüße und herzlichen Dank vom Bodensee, Ralf.
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich eine schöne Silhouette habe und einen geilen Himmel, dann mache ich das auch so. Und wenn du da aber die Zeichnung drinne haben willst und den Himmel sehen willst, also dass du hinterher eher ein Gemälde vor dir hast als ein realistisches Foto, dann reden wir tatsächlich über HDR und Tone Mapping. Und da ist das auch genauso, wie Ralf es jetzt macht. Also mit einer Serie würde ich es tun, entweder vom Stativ oder eben ruhig halten und dann eine Serie machen mit mindestens 3 Bildern. Das sollte reichen bei RAW. Die machst du irgendwie dann so 1,5-2 Blendenstufen auseinander. Auch das ist mit heutigen Sensoren eben möglich, weil die einen ganz guten Umfang haben. Und dann mit einer RAW-Entwicklung deiner Wahl. Also Lightroom kann es auch und es gibt auch spezielle Tools dafür. Dann eben am Tone Mapping arbeiten, um eben die Schatten aus den unteren Belichtungen herzuholen und die Lichter aus den anderen Belichtungen herzuholen, aus den Überbelichtungen herzuholen. Die Lichter aus den Unterbelichtungen, die Schatten aus den Überbelichtungen, so rum. Und dann ein bisschen aufpassen auf die Regler, weil es gibt halt Tone Mapping, was eher realistisch aussieht.
Es gibt schön und es gibt weniger schön.
Ja, es gibt Tone Mapping, was irgendwie auf maximalen Effekt ausgelegt ist und plötzlich ist dein Himmel dunkler als die Berge. Und das sieht dann irgendwie auch ganz schön scheiße aus. Also übertreib's nicht.
Alternative? Ja. Ich hab eine Alternative. Bilder dann machen, wenn das Licht passt.
Ja,
weil du wirst genügend, das wäre der einfachste Weg, zumindest schöne Bilder zu bekommen, wenn das Licht passt. Das heißt, wenn du jetzt also in den Bergen mit starkem Gegenlicht,
wenn du diesen seltenen Tag hast, wo so eine zweite Sonne hinter dir ist und die Berge aufhält, während die Sonne das Gegenlicht macht.
Die Sonne soll halt so stehen, dass sie Berge und Himmel
die scheiß leuchtet, Sonne soll sich halt mal an die Zeiten halten. Mann. Ja.
Und einfach viel experimentieren. Also wenn das für dich ganz wichtig ist, dann ja, dann spiel mit dem Thema.
So ein Sonnenstern kriegt man auch in der Nachbearbeitung rein.
Genau, du hast tatsächlich, kann man kaufen. ich denke, du hast alle wichtigen Methoden aufgeführt hier und hast auch an allen schon rumgespielt. Also die Sache mit dem Polfilter würde ich mir nochmal anschauen. Nur halt nicht mit Ultraweitwinkel. Ja,
beim Ultraweitwinkel keine Chance. Das macht keinen Spaß. Und gegen die Sonne ist halt auch, macht auch keinen Spaß. Pierre sagt noch Aufhellblitzen. Das ist vielleicht bei so einem Bergmassiv auch eher schwierig. Naja,
generell wäre das tatsächlich eine Methode, wenn man halt nah genug dran ist und das, was da dunkel ist, einfach aufzuhellen durch Reflektor, Blitz und so weiter.
Die Alpen aufhellblitzen, das ist eine schöne Idee.
Da kannst du versuchen, zum Beispiel solche Bilder mal im Winter zu machen. Da hat dann der Berg gegenüber von dem, den du fotografierst, so viel Schnee, dass da auch viel Licht zurückkommt. Das könnte funktionieren.
Tja. Schönes Ding. Nee, ich würde einfach HDR machen und gut ist. Wobei man tatsächlich...
Nicht übertreiben halt.
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei seiner Kamera ist. Was sagt er? Was hat er? Eine Fuji? Das müsstest du mal ausprobieren, Ralf, wenn du mit geringem ISO, also ISO 200 bis vielleicht 400, mal ein Foto machst und auf den Himmel belichtest, was da tatsächlich passiert, wenn du die Belichtung hochziehst. In Lightroom, also erstmal egal, dass die Lichter ausbrennen dann, ist logisch. Aber wie sehen die Schatten aus? Weil bei den Sony-Sensoren, also bei Nikon-Kameras und den Sony-Kameras, ist es tatsächlich so, dass du ganz easy 5 Blendenstufen hochziehen kannst, ohne dass es wirklich wehtut, wenn du mit niedrigem ISO fotografiert hast. Das heißt, du könntest auch schon mit einer RAW-Aufnahme in das Tone-Mapping reingehen, also in den HDR-Entwickler. Und das Tone Mapping mit einer RAW-Aufnahme anstoßen, wenn dein Sensor da einen genügenden Dynamikumfang in den Schatten halt hat. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp. Lohnt sich das mal auszuprobieren. Mhm. Tjo. Dann hat der Roger eine Frage. Und zwar geht es da um die neuen Mounts von Nikon und Canon und der Lichtstärke. Er schreibt, hallo zusammen, habe soeben die aktuelle Folge gemeinsam mit dem aktuellen Altweibersommer genossen, Kopfhörer rauf und an einem schönen sonnigen Plätzchen genießen. Das Interview mit dem Canon-Trainer Olaf, Sportblende, fand ich interessant. Olaf scheint einen guten Draht zu Canon zu haben. Kennt denn Olaf die spezifische Canon-Begründung für die Aussage, größere Lens-Mounts ermöglichen lichtstärkere Objektive? Kurz nach dem Interview mit Olaf habt ihr ja denselben Sachverhalt bei Nikon durchspekuliert. Liebe Grüße aus der Schweiz, Roger. Da brauche ich jetzt den Olaf nicht direkt zu fragen. Ich habe jetzt einfach nochmal selbst recherchiert, weil Nikon hat das ja gesagt, sie hätten jetzt irgendwie diese 55 mm Durchmesser und den geringen Abstand von dem Sensor, also ein ganz geringes Auflagenmaß, um eben sehr lichtstarke Objektive zu ermöglichen. Und da habe ich immer gedacht, so WTF, ich habe doch hier an meiner Kamera, kriege ich doch auch 0,95 dran, wo ist denn das Problem? Ja, das ist nur ein kleiner Gedankenfehler gewesen, weil das scheint schon alles Hand und Fuß zu haben. Ich habe jetzt sowohl ein Video gefunden, das verlinken wir mal, von einem, ich muss jetzt sagen angeblich, ich kann es nicht prüfen, einem angeblichen Nikon-Engineer.
Der super toll Englisch spricht, deshalb haben sie den auch untertitelt nochmal.
Ja, das ist auch besser so. Das ist natürlich alles schon sehr marketinggewaschen, was er da sagt. Aber so ab Minute 4 macht er mal eine Zeichnung. Ist übrigens sehr beeindruckend, wie er spiegelverkehrt auf ein Glas schreibt.
Das hat er normal gemacht und sie haben es hinterher gespiegelt. Wetten?
Möglich. macht er jedenfalls eine schöne Zeichnung und erklärt, wie das eben zusammenhängt mit der Lichtstärke und den Abständen und so weiter. Und da wird das etwas klarer. Und noch einen zweiten Link, da geht es in ein Forum, wo genau jemand schon vor Jahren diese Frage gestellt hat und dann sehr, sehr gut beantwortet bekommen hat, wie ich finde, inklusive einer Formel. Das fand ich ganz erhellend. Denn es geht darum, in welchem maximalen Winkel ein Lichtkegel auf den Sensor fallen kann. Wenn man sich jetzt mal so eine große Tür vorstellt und dahinter halt ein Stück Papier und ich gehe mit dem Papier ganz weit rein in den Raum, dann ist halt der Winkel, den das Licht durch diese Tür auf mein Stück Papier nehmen kann, definiert durch die Größe dieser Tür. Wenn ich die Tür jetzt größer mache, dann kann ich auch einen größeren Winkel an Licht auf dieses Papier werfen lassen. Oder wenn ich mit dem Papier näher zur Tür hingehe, dann muss ich die Tür nicht vergrößern, dann wird der Öffnungswinkel dann auch größer. Das ist so das Prinzip. Also je größer der Winkel, desto größer die maximal mögliche Blende, weil ansonsten schattiert quasi das Mount das Licht ab. Eine Sammellinse dahinter hilft nichts, weil das an der Optik wieder Dinge ändert. Da schreibt er hier auch in der Antwort im Forum, sowas gibt's. Das nennt sich dann Tele. sehr schön beschrieben. Also das ist ein Gedankenfehler, das funktioniert so nicht. Und ja, es ist also daher so, je größer eben das Mount und je kürzer der Abstand von dem Sensor hinter dem Mount, desto größer sind die Blenden möglich. Und dann kommt dann der Einwurf, ja, aber eine Leica mit ihren irgendwas um 44 mm Durchmesser Mount, da hat doch auch, da gibt es auch Objektive mit 0,95. Wo ist denn jetzt das Problem für Nikon? Das ist dann aber auch ein kleiner Gedankenfehler, denn gegenüber den Nikons, also den Spiegelreflexen, da reden wir davon, ist das Auflagenmaß eben deutlich geringer, denn die Leica hat ja keinen Spiegel dazwischen. Da haben wir 27,5 mm Auflagenmaß gegenüber den 46,5 bei der Spiegelreflex. Das heißt, das alleine beeinflusst schon mal deutlich den Winkel. Und zusätzlich, das habe ich jetzt nicht selbst ausprobiert, sondern nur nachgelesen, kämpfen diese sehr, sehr lichtstarken Objektive, diese 0,95er, teils mit, sie kämpfen mit extrem starker Vignettierung nach außen. Da gibt es ein Objektiv.
Weil du mit recht flachen Winkeln auf den Sensor kommst.
Ganz genau. Also da hat das eine Objektiv hat irgendwie 4 Blendenstufen Vignettierung zum Rand. Das wird so richtig duster. Ein anderes hat 3 Blendenstufen, irgendwie so ein Sony-Ding. Das ist ein Problem. Und wenn du das nicht haben willst, also wenn du wenig bis keine Vignettierung haben willst bei hoher Lichtstärke, brauchst du eine große Öffnung vorne vor, damit nichts schattiert und einen kurzen Abstand. Das hängt so dahinter. Und er schreibt oder er zeigt da in der Zeichnung auch, also dieser Ingenieur wieder in diesem Video, dass dieses kurze Auflagenmaß es eben auch ermöglicht, andere Konstruktionen zu machen. Das ist natürlich dann etwas günstiger zu konstruieren. Man hat mehr Platz für Autofokusmotoren, die etwas kräftiger und dann schneller sein können und so Zeug. Also die haben sich da offensichtlich was dabei gedacht. Und ja, der Zusammenhang ist eben der mögliche Öffnungswinkel oder Einfallswinkel des Lichtes. Das war mir so in der Tiefe auch nicht bekannt, also an dieser Stelle, Roger, danke für die Nachfrage, weil das war jetzt das Tröpfchen, was mir mal ein bisschen Zeit jetzt geschaufelt hat, um das mal selber zu recherchieren. Ganz cooles Ding. Ja. Achso, in der Antwort wird noch geschrieben, natürlich kannst du ein Objektiv machen mit einer größeren Blendenöffnung, es bringt dann nur nichts. Also das Objektiv hat dann halt technisch eine Blende 0,95 oder sowas.
Das davon kommt hinten nicht mehr
Licht kommt an. Halt hinten nicht mehr an. Also da müsstest du dann den T-Wert angeben und der liegt dann vielleicht bei 1,1 oder 1,2 oder was auch immer.
Interessant.
Nicht wahr?
Ja, aber übrigens, was auch interessant ist, wenn du jetzt mal auf den Knopf drückst. Das ist der falsche Knopf.
Ja, aber dieses ist der richtige.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir üben das nochmal mit dem Knöpfebeschriften.
In der Sendung.
Ja, das fängt ja gut an. Wir werden wieder unterstützt von enjoyacamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör.
Oh ja.
Und ihr bekommt auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2018 5%. Wir wurden gebeten, mal wieder auf ein Dauerlicht-Gadget hinzuweisen. Aber keine Fläche, sondern eine Zeile, ne, kann man sagen. Und zwar geht's um den Pixel Stick. Der Pixel Stick ist diese LED-Leiste mit 200 mehrfarbigen LEDs, fast 2 Meter lang. Ich glaube, 1,88 ist das Ding lang. Und ich finde es immer interessant, also das, da haben jetzt die meisten wahrscheinlich eh schon mal davon gehört. Das ging ja vor einigen Jahren über Kickstarter und so weiter. Das Ding kann Bilder abspielen, und zwar zeilenweise. Und wenn man dann dieses Gerät bei einer Langzeitbelichtung vor der Kamera bewegt, dann setzt sich das quasi wieder zusammen, aber eben im Raum. Und das ist eine Art von Light Painting, die ich ganz interessant finde. Und du kannst eben also Bilder oder Muster entsprechend von der SD-Karte einlesen. Das Ganze lässt sich mit Doppel-A-Batterien betreiben, hat in der Mitte noch so einen drehbaren Handgriff, dass man es auch drehen kann. Und was ich ganz interessant finde, ist, was eigentlich selten genannt wird, eine Anwendung ist, das Ganze zum Beleuchten zu verwenden. Zum kreativen Beleuchten von Dingen.
Also ja, das klar, Ding strahlt ja Licht ab und das nicht
mal. Das Ding so malt ja nicht nur jetzt einfach ein Bild irgendwie in die Gegend, was cool ist, aber was mich so mittelmäßig weghaut. Was ich viel interessanter finde, ist dieses Ding zu verwenden, um andere Sachen damit zu beleuchten, weil du kannst ja, wenn du das bewegst, jede Form von Lichtquelle damit erzeugen. Jede beliebige Anordnung von irgendwelchen Dingen im Raum, die Licht ausstrahlen. Und das finde ich echt mal cool.
Das stimmt natürlich.
Ne? Also das ist so ein Ding, was ich, ja, wo ich jedes Mal denke, Mensch.
Interessant.
Das müsste viel mehr hervorgehoben werden, dass dieser Anwendungszweck irgendwie auch ganz cool ist. Also ich kann mir das so in Studios und so weiter, kann ich mir das vorstellen. Stell dir vor, du bewegst dieses Ding hinten im Halbkreis um ein reflektives Ding, was du fotografierst, sei das jetzt ein Auto oder sonst was, und hast dann noch diese Reflektionen drin und die Beleuchtung durch diesen Pixelstick. Fände ich also, das wäre so ein Experimentierfeld, wo ich gerne nochmal irgendwie selbst auch die Finger dran tun würde. Also schaut ihn euch an, den Pixelstick, das ist ein immer noch sehr interessantes Gerät. Wir hatten ihn ja einmal auf dem Klostergeister-Workshop, hat ihn mal
einen
Teilnehmer mitgebracht oder zweimal sogar schon. Mhm. Und da sollten wir vielleicht nächstes Jahr im Mai bei Klostergeister, falls der Pixelstick wieder da ist, sollten wir da mal uns mit den Beleuchtungen durch den
mit dem Hellmachen
Pixelstick mit dem Hellmachen beschäftigen, mit dem Hellmachen in Formen und interessanten Dingen. Also haut rein bei enjoyacamera.com und wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit Gutscheincode HappyShooting2018 und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Jo, vielen Dank.
Wir haben Fragen. Ne, wir haben eine Frage heute.
Wir haben einen Hinweis heute von Marco, nämlich, dass das Kickstarter-Projekt FilmLab es nun in den App Store geschafft hat.
Richtig.
Da hatten wir mal drüber gesprochen, das ist schon eine ganze Weile her. Bug-Reports wurden auch schnell umgesetzt, hat er schon getestet, der Marco. Ja, und das ist eine App, dir sagt das was, ne? Hast du da damals mitgemacht?
Ich habe das unterstützt. Das FilmLab ist eine iPhone-App, die oder iPhone-iPad-App, die die Kamera benutzt, um damit Negative zu digitalisieren.
Und zwar auch Farbnegative, oder?
Farbnegative auch. Die werden quasi live, während du das über, also du legst deine Negative auf so einen Lichttisch und dann werden die quasi live umgewandelt. Mhm. Also du siehst die quasi sofort, da werden automatisch Rahmen irgendwie gelegt und dann wandelt das die Farben um und alles und das ist ziemlich gut. Ich glaube, es kann auch Bilder, die du anderweitig gescannt hast, also zum Beispiel abfotografiert hast, eindingsen und.
Ja, das liegt ja nahe, dann über Öffnen oder sowas wahrscheinlich. Kann man bestimmt dann auf seine Camera Roll zugreifen.
Das habe ich jetzt noch gar nicht, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding, kostet 6,99, ist jetzt in Version 1 raus und fängt, ja, also fängt schon ganz gut an. Er hat dann noch noch ein paar andere Sachen in petto, an denen er gerade weiterarbeitet. Ja, ganz gut.
Muss man dann markieren, welches Negativ man haben will? Findet er die Kanten selber oder wie?
Er hat da so eine Kantenerkennung drin, aber ich glaube, du kannst sie noch korrigieren. Okay. Also du kannst hinterher noch ein bisschen gerade ziehen und so.
Ja, cool.
Tja.
Sehe ich da gerade Lilly in unserem Slack?
Die hat sich gerade in den Slack. Also wenn das Lilly ist, dann ist sie gerade im Slack und sag doch mal hallo.
Vielleicht hört sie jetzt Kanal, zu, dann herzliche Dienstags Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Stark.
Gut, gut.
Ja, danke Marco für den Hinweis. Vielleicht haben wir ja jemanden mit der App dann bei den Klostergeistern. Da werden wir ja auch wieder punchen, denke ich mir mal so. Ne?
Da ist fest davon auszugehen, dass es da auch Analoges gibt. Aber ganz, ganz sicher.
Na, super.
Ja, ja, wir haben Terminkalender. Ah nee, spiel mal den Jingle ab.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding.
Sehr schön.
Immer noch geil. Heute schlug ein Brief bei mir auf. Ein normaler C6-Brief in recht dick.
Okay. War also
nicht ganz leicht. Und drinnen befanden sich zwei Prospekte, die uns der Peter Schulzeck geschickt hat. Post für die Terminecke. Und dann dachte ich zuerst, um Gottes Willen, soll ich die ganzen Termine alle jetzt aufsagen? Ich habe dann mich dafür entschieden, das nicht zu tun, sondern einmal auf die generelle Veranstaltung hinzuweisen.
Das finde ich gerade sehr gut, ja.
Es ist eine, ja, das ist, die ist mir nicht untergekommen, warum auch immer. Es geht um die E-Mob.
Was?
Die E-Mob.
Die E-Mob.
EMOP.
Sind das die Schwager der Evox oder?
Nein, nicht. European Month of Photography.
Aha. Der European Monat der Fotografie.
Und zwar in Berlin.
Mm.
Wir haben hier, ich muss das gerade mal kurz vorlesen. Also das Ganze findet statt vom 28. September bis zum 31. Oktober.
Ja, haben wir jetzt noch ein bisschen.
Also heute ist der 2. Oktober, da ist also noch ein bisschen Zeit und ich glaube, das wird sich fast lohnen, da auch von weiter her hinzufahren, weil es ist das, hier steht, Deutschlands größtes Fotofestival. Freuen Sie sich auf tausende von Bildern, entdecken Sie Erstaunliches, Überraschendes, Nachdenkliches und Spannendes an 120 Orten in Berlin und Potsdam. Die haben 120 Locations. 300 Aha. Events und 500 Fotografinnen und Fotografen.
Klingt heftig. Klingt groß.
Das ist es und das, ja, also hier der Prospekt, also ich blätter den jetzt mal durch, Achtung. So, das war er.
Sehr schön.
Ist, ich habe die letzte Seite
nicht genau gehört, aber alles gut.
Wer von euch auf die Website EMOB Berlin geht, also emob-berlin.eu, da gibt es dann oben so einen Link Program oder Programm, da kann man so alleine an der Scrollmenge kann man sich so ein bisschen ausdenken, wie viele coole Termine das sind. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Das erschlägt einen schon fast. Hm. Also ist ein cooles Ding, und Peter, vielen Dank für den Hinweis, den wir an dieser Stelle jetzt weitergegeben haben. Tja, das war es erstmal.
Ja, cool.
Das ist genug der Termine.
Ja, das reicht ja auch.
Wir haben eine.
Wenn jemand Termine abgeben möchte, happyshooting.de/Terminkalender.
Terminkalender, genau.
So schaut's aus.
Da könnt ihr eure Termine reintun. Auch Termine, die nicht ihr selbst veranstaltet, so wie Peter. Ich weiß nicht, ob der da mit dabei ist, aber der Hinweis ist auf jeden Fall schon mal sehr cool.
Schön.
Dann lass uns über Gurken reden. Wir haben eine Aufgabe zu ermitteln, einen Gewinner und eine Gewinnerin zu ermitteln. Dafür gibt es was zu gewinnen.
Ja, und zwar habe ich hier von Three-Legged Thing so eine 360 CL. Das ist so ein Schnellwechselsystem, also AK Swiss Platte und dann der Kopf dafür, der sich um 360 Grad mit einer Gradbeschriftung drehen lässt. Kann man also auf seinen vorhandenen Kopf oben drauf packen, um dann zum Beispiel Panoramen damit zu machen oder eben andere Dinge zum Ausrichten. Und da wollen wir jetzt mal einen Gewinner ermitteln. Wir haben, glaube ich, 17, lass mich kurz gucken, 17
qualifizierte Teilnehmer. Genau, die Aufgabe war Gurke und wir haben 17. Letztes Mal hast du angefangen mit Würfeln.
Ja, jetzt fängst heute du wieder an.
Ich dran mit Würfeln. Wir haben wieder unsere 100er Würfel hier und wenn wir über die 17 hinaus würfeln, dann wird nochmal gewürfelt.
Soll ich nicht den 20er nehmen?
Die 62, nein, wir sollten schon einigermaßen. Gut. Wie, kann uns mal jemand die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen?
58.
58.
Und mit einem 20er wäre ich jetzt schneller an Ziel. Ne?
10.
Ja, geht doch auch.
Tada!
Da.
Bild Nummer 10 von Expresskasse. Ah, guten Abend. Glowing Pickle Cucumbers. Ja, doch. Das ist interessantes Licht.
Geiles
okay,
Licht.
Okay, also stellt euch vor, wir versuchen es euch mal kurz zu erklären. Stellt euch vor, ein Gurkenglas. Dieses Gurkenglas ist komisch, das hat das oben einen Rand oder? Ah, da ist ein Schraubdeckel drauf, den man nicht sieht, weil es dunkel ist.
Genau,
das
ist von unten beleuchtet da quasi der Deckel.
Also das Gurkenglas, ne, man sieht so Dill und Gurken drin und ein etwas trübes Wasser.
Oh, ja, was Gurkenwasser halt.
Gurkenwasser ist halt trüb, ne? Ja. Und das ist von unten wohl beleuchtet, steht auf einer, von unten hinten würde ich sagen, steht irgendwie auf einer Glasplatte, vielleicht ist es von unten angeblitzt oder.
Ja, ein sehr tiefes Licht jedenfalls. Irgendwie ein Blitz dahinter, schätze ich auch.
Genau, und macht und taucht diese Gurken in ein sagenhaft interessantes Licht, finde ich, weil es passiert ja Folgendes. Du hast jetzt zwar von unten das direkte Licht, aber das Wasser ist ein bisschen trübe. Mhm. Das heißt, das diffundiert das Licht auch ein bisschen. Das heißt, du hast jetzt auch in den dunklen Bereichen der Gurken immer noch so ein bisschen Detail und eigentlich keine richtig harten Schatten.
Richtig, ja? Das ist ziemlich smooth.
Das ist der Gurkendiffusor. Was ich
witzig finde, ist, schau mal im unteren Bereich vom Glas, wo so dieses Gestrüpp, da das Kraut rumliegt, da sieht das komplett anders aus. Und wahrscheinlich deshalb, weil direkt auf Bildebene eine Gurke im Glas liegt und dieses Licht von hinten blockt. Das gibt diesem vorderen Bereich so eine Schärfe, und dieses ganz diffuse nach hinten raus fehlt. Siehst du das? Weil da diese Gurke irgendwie quer drin liegt. Es sieht halt aus irgendwie, als ob da unten nochmal, als ob das zwei Bilder sind, die da irgendwie zusammengeflanscht sind. Also ich meine, es ist grundsätzlich halt ein Gurkenglas, was von hinten beleuchtet ist.
Ach so, da unten, ja, das liegt aber nämlich im Glas, ne?
Nee, guck mal, dahinter liegt die Gurke. Die ist genau dahinter irgendwie. Also der Knick, der macht's nochmal zusätzlich irgendwie, aber also irgendwie ist das abgefahren. Es ist eine Gurke, es könnte aber auch genauso gut irgendwie eine Szene aus einem Alien-Film oder sowas sein. So, was wollen Sie? Und welche Sprache sprechen Sie?
Also ich finde es cool, ich finde es ganz cool. Nach dem ersten kleinen Schock darüber, wie trüb das ist, weil ich habe so belichtet, habe ich jetzt noch nie ein Gurkenglas gesehen.
Nein.
Aber das ist vom Licht her total spannend.
Ja, dann würde ich sagen, also, schickt doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner Gurke und eine Anschrift, wo ich dir den 360CL hinschicken kann.
So, ich habe auch noch eins, was ich kurz besprechen möchte.
Welches?
Das ist die bei uns, die Nummer.
Jetzt sagt die 6.
Die 6, genau.
Die hatte ich nämlich auch.
Frank Bunselmeier hat ein Bild mit Titel Gurkenphasen geshared. Und da sehen wir so analog zu den Vollmondbildern oder zu den Mondfinsternisbildern oder Sonnenfinsternisbildern, wo quasi so, also das sind so Bilder, wo man so einzelne Phasen nebeneinander in einem Bild hat, die halt immer kleiner werden, hat er das Ganze mit Gurkenscheiben nachgebaut und von jeder Gurkenscheibe ist ein bisschen mehr weggebissen. Das ist ja mal eine geile Idee, oder?
Und alle irgendwie so in den Himmel gesetzt. Ich das frage hängt dann mich so im halt, ob Himmel, das montiert ist oder ob er die irgendwie eine Scheibe geklebt hat und dann durch die Scheibe fotografiert hat.
Keine Ahnung.
Weil die bleiben da ja auch pappen, wenn sie nass sind, ne?
Vielleicht hat er die an einem Fädchen aufgehängt und das Fädchen hinterher rausretuschiert. Vielleicht, möglicherweise.
Also ich meine so ein bisschen Scheibendreck zu sehen. Siehst du das vorne im rechten Drittel so an dem Schatten?
Stimmt, das ist Scheibendreck, wenn man da reinzoomt.
Also ich vermute, ja, dass er das auch eine Glasscheibe gepappt hat.
Nächstes Mal die Scheibe besser putzen, dann müssen wir länger raten.
Aber sehr geil.
Ja, überhaupt, ne? So, das Thema war relativ ergiebig. Oh, wir haben hier eine Gurken-Color Key. Okay, wir haben.
Ja, Color Key gab's. Es gab Schattenrisse von Gurken. Schön fand ich auch hier von Lutz Kutz. Das war uns die 17, der hat sich einfach eine Kamera aus der Gurke geschnitzt und ist damit dann auf Blümchenfotografie gegangen und ist dabei dann fotografiert worden. Sehr, sehr geil. Also, was für Arbeit ihr euch gemacht habt, das ist wirklich der Wahnsinn. Kleines Gurkenauto wurde zusammengebaut.
Ja, nee, also das ist ja mit also Gurke und Auto gehört da schon wieder zusammen. Also ich habe meine weniger guten Autos auch immer als Gurken bezeichnet.
Genau, es ist halt so im übertragenen Sinne, ne? Also wirklich.
Gurken oder Möhren.
Volle Möhre.
Also, ihr habt alle toll mitgemacht. Super, wir haben total super, Spaß super mit euren Bildern. Macht auch beim nächsten Mal wieder mit. Wenn es wieder heißt, keine Ahnung. Ist egal. Dann war das die Aufgabe. Christian, nicht vergessen, info@happyshooting.de Bescheid geben.
So schaut's aus.
Dann schickt Boris dir deinen Gewinn.
Mhm. Du hast noch ein Webinar.
Ich habe ein Webinar, genau.
Was
das ist jetzt aber nur für die Live-Hörer interessant. Also alle, die jetzt live zuhören, morgen am 3. Oktober um 20 Uhr, muss kurz zählen, weil das ist nämlich in den USA, halte ich ein Webinar, der Rockinuk Verlag, mein Weitwinkelbuch verlegt, veranstaltet ein kleines Webinar, auf dem ich was über die Creative Challenges of Wide Angle Photography and What to Do About Them erzählen werde. Und dafür gibt es einen Link, da muss man sich registrieren. Selbst wenn man nicht die Zeit hat, live zuzuhören, dann kriegt man aber, nachdem man sich da registriert hat, kostenlos übrigens natürlich, bekommt man dann einen Replay-Link, wo man sich das alles nochmal anhören kann.
Ja, super.
So.
Siehste, Pre-Show-Hörer wissen mehr und warum die Swatch-Beats jetzt sehr hilfreich gewesen wären, dann hätte Chris nicht rechnen müssen. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter thematisieren. Dazu müsst ihr das nächste Mal eben auch schon in der Pre-Show dabei sein.
Ja.
So. Ja, dann sagen wir Danke, oder?
Danke allen, die dabei sind, live mit. Also ich finde das ja immer am coolsten, wenn der Slack voll ist mit Leuten, die hier live Zeug reinwerfen und unterstützen, helfen.
Ja, Christian hört den Livestream gar nicht, der hat es jetzt nur mitgekriegt durch den Slack,
oh, ich habe gewonnen. Siehst du, so kriegt man auch eine Gewinnbenachrichtigung quasi live direkt. Und dann haut rein und kommt auch nächste Woche wieder, wenn ihr Boris sagen hört.
Allzeit gutes Licht und auf das euch nie die Gurken ausgehen mögen.
Halt, Moment, wir haben noch one more thing.
Echt?
Das
war jetzt mal ein Rohrkrepierer. Dann musst du jetzt nee,
Entschuldigung. Muss ich kurz die Nikon Z7 Louis Vuitton Edition.
Was?
Da guck dir das Bild an.
Ich öffne.
24 Karat
geil!
Gold. Wrapped in soft albino buckskin, covered with the luxury labels, famous LV gemacht? Monogram. Nein, es ist ein Witz, das ist ein Spaß, das ist nicht echt, aber jemand hat das mal gebaut, um sich ein Späßchen zu machen. So angelehnt an die alten Hasselblatt, die Hasselblatts von vor ein paar Jahren, die da.
Also das ist jetzt nicht echt, waren. Das ist nur mit Bildbearbeitung, oder?
Das ist nur ein Joke, genau. Och, das gibt's nicht wirklich. Ja, hier steht was von 7 Millionen, weißt du, das wäre doch ein bisschen zu teuer. Mann. Dafür haben sie unten so ein paar Luxuskamera-Umbauten aufgeführt, die es wohl tatsächlich mal gegeben hat. Eine Nikon FA in 24 Karat Gold und eine und so weiter. Schaut's euch an, amüsiert euch drüber. Wir sind in der Woche wieder da. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.